Was war das? Hallo, du hast ein Geräusch gemacht. Ich werde das nochmal isolieren und lauter ziehen, damit es auch alle anderen hören.
Mm.
Ja, guten Appetit zur 33. Nerdy Talking Folge. Diesmal die langweiligste Folge aller Zeiten mit Ansage, weil es gibt weder Kuchen, noch gibt es Bastian, noch gibt es Mario.
Es gibt noch also gibt nur es mich. Themen.
Genau, ja, und zum Glück gibt es nicht nur mich, weil das wäre dann doch ganz crazy geworden. Es gibt noch einen Michael, den, ja, weiß ich auch nicht, den Invader hier.
Der Dauergast, wie ich zuletzt genannt
ja, wurde. Ja, Dauergast, das ist doch eigentlich auch ein guter Titel, oder?
Ja, damit kann ich mich abfinden. Ich bin ja nicht immer dabei, aber manchmal oder auch nicht.
Ja, solange du nicht so leise und müde sprichst und dich wieder Leute beschweren müssen. Hust, hust.
Wo passiert denn sowas?
Ach, ich weiß auch nicht. Gab's
kann ich mir nicht erklären. Also.
Nein, aber wir fanden das eigentlich alle schön, dass der Marc da war und war ja auch zum Thema passend, dass der Nintendo-Fanboy zusätzlich zum Xbox- und PlayStation-Fanboy dann auch noch was sagen darf. Das passt doch. Stimmt. Ja, und heute ist der Google-Fanboy leider gar nicht da, obwohl ja eigentlich die Google I.O. ein schönes Thema geworden wäre. Aber irgendwie ist es das dann jetzt nicht wirklich. Und wir beiden würden ja nur drüber abranten wahrscheinlich.
Nee, also wenn ich sie gesehen hätte, würde ich darüber natürlich auch nur sachlich und objektiv berichten.
So wie ich.
Ja, du hast sie ja, glaube ich, zumindest ein Stück weit verfolgt, oder? Also ich kriege hier ja in den letzten Wochen überhaupt gar nichts mehr mit.
Ja, ich habe zum einen mal immer wieder zwischendurch reingeseppt, als sie live übertragen wurde. Und habe auch genau die für mich sehr interessante Passage, über die ich dann gleich mal erzählen werde, mitgekriegt. Wo ich auch nicht weiß, ob die auf der Aufnahme nachher noch genauso drauf ist, wie sie jetzt live zu erleben war. Und dann habe ich natürlich auch so Zusammenfassungen mal gelesen und mich über die verschiedenen Tech-Seiten so ein bisschen nochmal informiert. Bin aber auch so ein bisschen nicht mehr die Zielgruppe von Google, weil ich ja jetzt sogar mittlerweile es geschafft habe, auf all meinen Geräten auf DuckDuckGo zu wechseln.
Ah. Ja,
das konsequent durchziehe jetzt.
Das teste ich jetzt seit einiger Zeit auch bei mir unter Safari. Da habe ich jetzt auch mal das Plugin installiert, wodurch dann statt, steht zwar jetzt immer noch oben in der Zeile Google durchsuchen oder Adresse eingeben, aber wenn ich dann einen Begriff eingebe, dann wird über DuckDuckGo gesucht. Ja. Und ja, man muss sich erstmal ein bisschen so ans andere Aussehen gewöhnen, aber das kann man ja auch sogar sich so ein bisschen so herrichten, dann sieht es wieder fast aus wie die Google-Suche.
Weil ich habe das Dark-Theme, das finde ich eigentlich auch ganz schick.
Ich weiß gar nicht genau, welches Theme ich habe, da müsste ich jetzt mal was suchen. Ich kann ja mal nach Nerdic Talking suchen.
Ja, da findest du komischerweise nichts, in Google findest du was, aber ich glaube, das liegt ja daran, dass Google ja auch so schon diese personalisierte Suche hat und sie wissen ja schon so viel über dich, dass sie dann auch, glaube ich, die Suchergebnisse schon passend so ein bisschen filtern.
Also ich finde doch tatsächlich nerdic-talking.fm als ersten Treffer.
Wenn du nach Nerdic Talking, aber mit Bindestrich oder irgendwas dann?
Ohne.
Zusammengeschrieben.
Klein, auseinander.
Da finde ich alles Mögliche, aber...
Tja, vielleicht kann man das noch...
Ich finde dann Nordic Walking und Keep Fit the Nordic Way. Achso, vielleicht sollte ich mal die Region auf... Vielleicht sollte ich meine Region mal setzen.
Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Also das die habe ich auf Deutschland gesetzt.
Was, ja, das könnte erklären, warum ich meistens sehr... Ach, guck mal, jetzt finde ich auch was. Ja, ja cool. Ja, ja, gut. Das sieht doch gut aus. Und der zweite Treffer ist Thorsten.
Ja.
Interessant.
Ist bestimmt da... wie nennt sich das? SEO-betrieben?
Ja, Search selbstverständlich.
Engine Optimization?
Ja, ja. SEO oder auch Homöopathie des Internets. Keine Ahnung. Nee, wobei es gibt ja wirklich die miesesten Tricks.
Heißt glaub, also, ne? Bringt nichts.
Ja, ich glaube, keine Ahnung, eine Zeit lang gab es, glaube ich, wirklich, da brachte das was. Aber mittlerweile ist ja alles verboten, was irgendwie was bringt.
Und ja, ich kenne mich da nicht so aus. Keine Ahnung.
Ja, ist irgendwie so ein, auch so eine dunkle Seite des Internets. Keine Ahnung.
Bei Google kommst du ja auch nach oben, wenn du bezahlst.
Richtig.
AdWords.
Ach guck mal, und da kann man sogar auch bei dem, auf der DuckDuckGo-Seite kann man jetzt sogar mit so einem Häkchen sehen, dass man eine Seite, die man da gefunden hat, schon mal besucht hat.
Mhm, stimmt, das sehe ich jetzt gerade auch.
Habe ich mich gefragt, was dieses Häkchen da heißt.
Ansonsten habe ich aber das Standarddesign, aber ich habe mir noch irgendwie eingestellt, dass die Links dann auch unterstrichen sind und na, blau sind sie jetzt nicht. Ich glaube, das hat sich auch mal eingestellt, aber
ja gut, dass jemand die Google-Suche ist jetzt auch nicht so wunderschön. Also ich finde das DuckDuckGo eigentlich schick.
Weißt du, ob es da sowas wie Search Preview gibt? Also dass man so eine, die Webseite in klein daneben sieht? Das finde ich irgendwie immer ganz nett.
Nee, muss ich passen. Also man kann ja mal die Einstellungen da sich anschauen, da geht ja so einiges, aber man kann sogar, und das finde ich jetzt ja richtig krass, man kann sogar Werbungen ausschalten.
Mhm.
Also defaultmäßig, also wenn du unter DuckDuckGo auf die Einstellung gehst,
ja,
dann unter Layout und da gibt es wahrhaftig einen Punkt Advertisements. Und man kann sie ausschalten und dann steht halt nochmal dabei, alternativ kann man halt trotzdem quasi noch irgendwie da sie unterstützen.
Ja, ich habe sie erstmal eingeschaltet gelassen.
Ich auch.
Also bisher ist mir da jetzt auch noch nicht aufgefallen.
Ich glaube, ich habe sogar, ja gut, Werbung mit ist. Werbeblocker ist das ja immer so eine Sache, aber ich habe auch sogar eine, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe eine Ausnahme für DuckDuckGo sogar definiert gehabt, nach dem Motto, ich nutze euch und ihr dürft auch ein bisschen was verdienen dabei.
Ja, das ist ja auch okay, denke ich mal, dass man die dann auch unterstützt. Immerhin ist es ja mal eine brauchbare Alternative zu Google-Suche.
Ja, ja, alternativ wäre halt natürlich noch Bing eine Alternative, die jetzt auch das Geschäftsmodell nicht nur auf Datensammeln ausgelegt haben, aber
ja, dann bist du wieder bei Microsoft.
Genau. Ja, da weiß man halt dann auch nicht, ob das so viel besser ist oder so, aber naja.
Warum hat Apple eigentlich noch keine eigene Suche?
Tja, weil die wahrscheinlich auch nicht so gut wäre. Es wäre dann
wahrscheinlich
ein Mobile Me.
Oder ein Ping oder sowas.
Ja, genau. Also es gibt da ja doch durchaus so Dienste, die Apple gestartet hat, die nicht ganz so erfolgreich waren. Eigentlich haben sie noch nie einen Dienst gemacht, der wirklich erfolgreich war.
Naja, gut.
Ja.
Also, jetzt iTunes. Ist die Frage, was ich, ja, genau, das wäre jetzt auch das Erste, was mir im Kopf, ja, was mir in den Kopf kam. Ja.
Na gut, aber ich kann ja mal hier genug der Vorrede einfach mal eine Kapitelmarke setzen und dann fangen wir an und ich erzähle halt so ein klein bisschen über die Google I.O.
Erzähl mir mal.
Also
was
zum darüber. Einen mein persönlicher Eindruck von den Bildern, die ich halt live gesehen habe. Ich finde das immer, oder ich gucke es halt schon sehr emotionslos und es interessiert mich nicht wirklich. Und sie bringen es auch nicht so rüber, dass ich jetzt sagen würde, wow, jetzt bin ich total mitgerissen, das ist ja das Beste seit geschnittenem Brot, was ihr da gerade zeigt. Also irgendwie, weiß ich nicht, sie haben für mich nicht den besten Stil, das so rüberzubringen. Also ne, bei der Apple Keynote zuletzt war auch manches ein bisschen drüber, wo ich auch nicht mehr angesprochen wurde. Also der alberne Anruf bei Dr. Dre oder die 28 Witze über die Haare von
dem Herrn, Air Force One.
Von Air Force One, genau. Das muss halt alles nicht mehr sein. Und das ist so genau wie ja mit Bastian und mir, diese kleinen Stiche. Irgendwann wird es halt immer zu viel. Also man muss aufpassen, dass irgendwie das nicht kippt und dann irgendwie ins Unangenehme geht. Und das ist da eben genauso schon mittlerweile bei einigen Sachen. Aber naja, gut. Aber anderes Thema. Und also Google I.O., wie gesagt, das war so, naja, so. Dann fand ich sehr interessant, diese Definition, die sie eingeführt haben, von dem Seven-Day-User.
Mhm.
Also, sie haben immer wieder nicht nur gesagt, wie viele User sie haben, sondern sie haben diese User quasi darüber qualifiziert, dass die, also so, wahrscheinlich so jeden Tag die Woche auch das nutzen. Und eben, also einfach mal so, ich habe das so ein bisschen an Anlehnung, weil Apple ja immer gerne sagt, dass Android ja nicht wirklich genutzt wird oder so, dass sie zwar ganz viele Geräte verkaufen, aber in irgendwelchen Webstatistiken nicht auftauchen.
Okay.
Und Google da jetzt dann klar so drauf Bezug nimmt, dass das ja nicht stimmt. Was ich immer komisch finde, weil ja, man da so sich da gegenseitig zu beschuldigen, wie viel oder wie wenig User man denn hätte und immer dieses auf die Konkurrenz schauen, ist irgendwie auch nicht wirklich, also zum einen ist das nicht wirklich positiv, also ist ja nicht mit positiven Emotionen verbunden.
Mhm.
Und es, man fragt sich auch, was es bringt. Also
ja, ist halt die Frage. Es könnte zumindest ein Zeichen so sein, wenn man halt immer sagt, so ja, die anderen können ja dies und das nicht und machen dies und das nicht. So ein Zeichen dafür, so ich habe eigentlich selber nichts Großes zu präsentieren und deswegen mache ich die anderen erstmal schlecht.
Genau. Also zum einen anderen schlecht machen, um sich dadurch besser zu machen, das ist natürlich sowieso schon mal und dann halt auch, wenn es jetzt sowas wie, ich meine, auf Windows muss man heute wirklich nicht mehr rumhacken. Das ist ja eigentlich, das ist ja traurig genug und das ist ja durch das Thema im Moment. Und da dann auch noch irgendwie, also jeder sucht halt ja immer auch genau die Datenscheibe aus irgendwelchen Statistiken raus, die ihn jetzt gerade gut aussehen lässt.
Natürlich.
Sei es jetzt die Anzahl an Usern auf der aktuellsten Version.
Mhm. Hat Apple ja auch gemacht.
Genau, was Apple ja immer macht. Wo natürlich Android und auch Windows ziemlich abstinkt gegen. Zumal diese Zahl ja auch in Prozenten ausgedrückt wird nur. Also zu sagen, 80% sind auf der aktuellsten Version, ja. Aber wenn man das dann mal ausmultipliziert mit den Userzahlen dahinter, sieht es dann schon eigentlich nicht mehr so geil aus. Ja, das ist so, ich meine, das ist ein Problem und das ist auch, um jetzt den Bogen wieder zu Google I.O. zu ziehen, den ich so ein bisschen mit diesen ganzen Google Announcements da immer habe. Das ist zwar spannend und gerade das neue Android, wenn Sie das vorstellen, da sind ja dann auch durchaus immer Funktionen bei, wo man sagt, ja, das hört sich ja cool an und so. Du hast aber da das Problem, dass du nicht einfach losrennen kannst und dir das jetzt besorgen kannst. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, das finde ich cool, super, das installiere ich mir jetzt mal. Weil ja eben diese Geschichte, dass immer noch mal der Carrier dazwischen hängt irgendwo oder zumindest der Hersteller von dem Mobiltelefon dazwischen hängt und noch mal seine Finger da drauf hat, ob du jetzt ein neues Feature wirklich bekommst oder nicht. Mhm. Das ist halt immer, naja, was bringt's dir dann? Und selbst wenn du dann losgehst und das aktuellste Android-Telefon kaufst, hast du ja auch noch nicht mal die Garantie, dass da wirklich die aller aktuellste Version drauf ist.
Nee, das stimmt. Ich dachte jetzt erst, du meinst so, du wolltest darauf hinaus, dass sie das nicht sofort veröffentlichen.
Ja gut, das hast du da ja eh.
Da wollte ich gerade sagen, das machen ja andere genauso wenig. Die stellen das vor, aber veröffentlichen es.
Genau, die Google I.O. ist ja genauso wie die WWDC ist ja letztendlich der Ort, wo das Ganze an die Entwickler erstmal gegeben wird, wo man denen erstmal sagt, was überhaupt neu ist und was es für tolle Features gibt. Bastian umschreibt das gerne als die Release Notes. Auch wenn es natürlich da wesentlich mehr gibt und die Keynote, die wir jetzt jeweils immer als Consumer uns auch anschauen, weil das natürlich schon so ein bisschen interessant ist auch, ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, was da stattfindet. Es geht da immer also, um mehrere Tage und nochmal mehrere Talks, wo dann explizit auf einzelne Features nochmal eingegangen wird. Ne?
Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Google I.O. geht, aber die WWDC, die geht ja eine ganze Woche und die Keynote, die ist irgendwie 2 Stunden oder so und den Rest der Zeit hast du ja dann echt die Möglichkeit, da zu allen möglichen Themen irgendwelche Workshops zu besuchen und oder auch einfach mal direkt mit den Entwicklern zu sprechen und die machen sich da ja sogar den Aufwand, wenn du da zu irgendwie ein konkretes Problem zu einem Framework hast und der Typ ist da gerade nicht vor Ort, dann, wenn er noch bei Apple dann ist, dann holen die ihn da auch hin, ne?
Also, ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt bei Google wahrscheinlich ähnlich ist. Also ich weiß es jetzt nicht, weil ja, ich mich kann, damit nicht so beschäftige. Sein.
Also die Google I.O. war dieses Jahr kürzer als sonst. Ich glaube, sie wurde um einen Tag gekürzt und irgendwie 2 Keynotes wurden gestrichen. Also irgendwie war es diesmal etwas weniger als die Jahre zuvor. Genau, nicht, wie gesagt, ich meinte jetzt einfach die Problematik bei Google an wirklich die neueste Version zu kommen.
Ja, das stimmt.
Dass man da halt eben nicht mehr so das Ganze kann. Deswegen ist das immer so ein bisschen unaufgeregt bei mir, wenn ich das gucke. Abgesehen davon, dass natürlich eh mittlerweile einfach Google bei mir nicht mehr so nicht mehr auf der positiven Seite immer unbedingt steht mit dem Eindruck, den ich da gewinne. Das hat sich dann auch noch an 2, 3 Szenen so festgemacht, die ich während der Keynote gesehen habe. Also zum einen haben sie Statistikzahlen, wo ich mich frage, wo haben sie die her? Also zum Beispiel haben sie gesagt, wie viele Fotos täglich mit Google-Telefon, also mit Android gemacht und geteilt werden und sowas, ja? Mhm. Das ist ja schon so, okay, also wenn ich jetzt natürlich, klar, mit meinem iPhone das auch in die iCloud stelle und sowas, dann kann man das auch statistisch erheben. Aber hat denn jetzt Android auch standardmäßig so einen Cloud-Dienst, wo das alles so wie Fotostream irgendwie reinwandert oder so? Ich glaube ja gar nicht bisher. Also einfach mal so, okay, woher wissen Sie, wie viele Fotos jemand macht? Gut, so. Und dann kam ein Scherz, den er gemacht hat. Also ich glaube, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr. Es war also auf jeden Fall eine beträchtliche Zahl, wie viele Fotos gemacht würden. Und dann hat er einen Scherz gemacht. Also das war dieser Inder. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der heißt. Weißt du das?
Keine Ahnung. Namen kann ich mir eh nicht gut merken.
Jedenfalls hat er dann einen ganz lustigen Scherz gemacht, den, wo ich finde, wenn man wieder drüber nachdenkt, dann auch wieder ganz schön viel Wahres wahrscheinlich auch dabei hat. Und zwar hat er gesagt, dass, wie seine Kollegen ihm gesagt haben, 70% dieser Fotos Duckfaces wären. Ja? Ist natürlich ein lustiger Witz gewesen eigentlich an der Stelle, aber das Schlimme ist, da ist ja wahrscheinlich sogar was Wahres dran, weil Google diese Bilder wahrscheinlich wirklich auf sowas analysieren könnte.
Ja.
Und vielleicht sogar tut, wer weiß. Also, ne, war lustig, aber irgendwie,
Das erinnert mich an ein Projekt von Google, was die mal hatten, dass du von irgendwas ein Foto machst und sozusagen darüber dann die Google-Suche geschieht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, und ich habe da jetzt auch im Nachhinein nicht mehr groß was von gehört. Aber das erinnert mich gerade daran, also so im Sinne von Fotos auswerten und gucken, welche Informationen ich daraus ziehen kann.
Genau, du kannst jetzt immer noch die Related Bildersuche da irgendwie machen. Du kannst ja ein ähnliches Bild anhand von einem anderen Bild suchen, aber meistens findest du dann auch einfach nur, ja, was weiß ich, das war grün, dann findest du was Grünes. Also das ist jetzt nicht ganz so super, dass er jetzt wirklich erkennt, was da drauf ist. Also.
Ich glaube, das hieß auch irgendwie Goggles oder Googles oder wie man so ausspricht. Ja, ist halt die Frage. Also ich meine, diese Statistiken, also zumindest die Anzahl der Fotos, die kenne ich jetzt auch von Apple, die geben solche Zahlen ja genauso raus. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, woran die das wieder feststellen. Ob die das dann wirklich anhand dessen feststellen, wie viel Fotos da im Fotostream landen. Keine Ahnung.
Ja gut, dann war ein kleines Preview, was sie gegeben haben, was ich auch wieder so ein bisschen schmunzeln musste. Das habe ich jetzt nicht live gesehen, sondern das habe ich halt dann entsprechend auch auf Blogs verfolgt. Also die Google Fit Plattform.
Mhm. Fit? WeFit?
Nein, also nicht deswegen, aber es ist natürlich, ist ja klar, in welche Richtung es geht. Es geht natürlich in die Health-Ecke. Also nicht in die Hölle, sondern in die Gesundheit.
Ja, schon klar. Ja. Gut, ich meine, das ist ja im Moment, was heißt im Moment, aber in den letzten, ich würde mal sagen, 2, 3 Jahren kommt das ja eh immer mehr, dieses ganze Fitness-Tracking. Also das ist jetzt nicht nur Google oder Apple, das sind ja auch irgendwelche Hersteller von Fitnessprodukten, was weiß ich, Nike mit dem Fuelband oder ja, selbst solche so Firmen wie Polar, die ja auch klassischerweise Pulsuhren herstellen, und ja, da springen immer mehr mit auf den Zug, ne? Und dass Google das jetzt macht, und ist ja jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich.
Genau, da ist so für mich der kleine Unterschied wieder, das ist natürlich jetzt wieder nicht ganz objektiv und schon so ein bisschen mit Vorurteilen belastet vielleicht. Ich hatte halt in irgendeinem Podcast etwas länger darüber gehört, wie Apple dieses Health Center entsprechend gebaut hat, und letztendlich, klar, es sammelt Informationen, wobei ich halt eben immer mir denke, okay, aber Apple will Geräte verkaufen, Apple will vielleicht noch ein bisschen Geld für die Cloud-Dienste haben, wobei das ja auch jetzt mit der Preissenkung für iCloud und der Preis für iTunes Match und so, das ist alles schon immer fair. Sie wollen dann ihren Anteil an Apps und anderen Medien, die du über iTunes konsumierst, entsprechend haben. Also im Endeffekt, sie wollen Geld, aber immer nur von dir. Während ja eben ne, Google schon andere Kunden eigentlich natürlich primär im Fokus hat. Und da ist dann halt einfach, okay, so, was ist jetzt das Problem, wenn Apple sehr viel von mir weiß, versus wo ist das Problem, wenn Google noch mehr über mich weiß? Und da ist für mich halt immer einfach so, die Wohlfühlzone ist halt da, wo ich weiß, ja, die wollen Informationen haben, aber ich gehe davon aus, dass da einfach nur für mich ein gutes Produkt bei rumkommt am Ende. Und eben nicht, okay, und dann kann man mir demnächst auch noch andere Werbung entsprechend irgendwo auf Webseiten oder sonst wo reinspülen, ohne dass ich das merke. Mhm. Es geht ja bei Apple sogar so weit, und das fand ich halt eben das richtig Interessante daran. Also natürlich sammelt diese zentrale Plattform, nenne ich es mal jetzt einfach, diese ganzen Daten von den verschiedenen Sensoren, die es gibt. Da wird bestimmt bald ein Gerät rauskommen, was viele Sensoren vereint, was wir dann um das Handgelenk tragen und uns wieder als übelste Hipsters schimpfen lassen müssen, wie auch immer. Aber es gibt ja auch jetzt schon diverse Hersteller, und Apple hat das Ganze ja schon so ein bisschen offen gebaut halt auch. Das heißt, ne, dass da zum Beispiel von Polar irgendwelche Pulsmesser natürlich Daten reinschreiben können.
Genau,
und
aber nicht unbedingt auslesen können.
Genau, und das Reinschreiben, das ist ja genau das, was du jetzt gerade auch schon mit den einzelnen dedizierten Apps hättest. Der Mehrwert entsteht ja in dem Moment, wo die Sachen untereinander ausgetauscht werden können. Wo zum Beispiel, keine Ahnung, mein Gewicht und meine Trainingseinheiten irgendwo auch mal gemeinsam in Beziehung gebracht werden können. Wo ich dann vielleicht auch mal eine Auswertung sehe, guck mal, in der Woche habe ich extrem viel Sport gemacht und das hat sich dann gewichtstechnisch an meinem Körperfettanteil auch so und so gezeigt. Oder was weiß ich, ne, mein Fitnesslevel kann besser ermittelt werden, wenn man eben diese ganzen Informationen über mich hat. Und dementsprechend dann auch besser zum Beispiel Kalorienverbrauch ausrechnen kann. Das kann ich ja nur, wenn ich Belastung und natürlich das Gewicht desjenigen irgendwo habe. Und das sind natürlich völlig neue Möglichkeiten, die sich dann ergeben. Aber immer so, dass ich selber entscheiden kann, wer darf denn jetzt wirklich was sehen? Dass ich da noch eine sehr granulare Kontrolle wohl behalte und man da sogar dran gedacht hat. Und das fand ich eben wirklich so, okay, da hätte ich ja zum Beispiel nicht dran gedacht, dass man sowas berücksichtigen muss. Einfach, gut, du kannst jetzt sagen, nein, der darf meinen Wert, also allein schon Blutzucker messe ich ja nur dann, wenn ich jetzt Diabetiker bin. Also ich zum Beispiel wirklich jetzt keinen Blutzucker irgendwo bei mir in meinem, genau, sei denn ich bin totaler Freak oder so, aber im Normalfall würde ich meinen Blutzucker jetzt ja nicht in meinem iPhone dann haben. So, wenn jetzt aber jemand dann fragt, so, was hat der denn für einen Blutzuckerwert? Und jetzt sage ich, das geht dich nichts an, klick das dann irgendwo weg. Dann darf natürlich jetzt auch gar nicht ersichtlich sein, ob ich das weggeklickt habe oder ob ich gar keinen Blutzuckerwert hinterlegt habe, weil ich kein Diabetiker bin. Also allein diese Information, dass ich einen Wert habe, unabhängig davon, ob ich den jetzt zur Verfügung stelle oder nicht, kann schon verräterisch sein.
Ja.
Und das hat zum Beispiel Apple dann so bedacht. Also im Endeffekt wird es da dann eben nicht so sein, dass man irgendwelche Verknüpfungen einfach dadurch aufstellen kann, was ich denn vielleicht auch nicht zur Verfügung stellen möchte. Weil man eben nicht weiß, ob ich den Wert einfach nicht habe oder ob ich ihn nicht zur Verfügung stellen möchte. Und das ist ja auch im Endeffekt das Interessante, was Facebook für Daten bekommt. Nicht die, die ich angebe, sondern die, die sie versuchen einfach durch Beziehungen, durch die Leute, mit denen ich auf Facebook interagiere, irgendwo zu erraten oder zu ermitteln dann dadurch oder sowas, ne? Und da ist natürlich dann auch vielleicht das eine oder andere sensible, an das ich jetzt selber gar nicht denke, dass man das darüber rauskriegen könnte, was dann plötzlich, also zum Beispiel bei mir ist halt interessant, dass Facebook immer glaubt, dass ich bei einer bestimmten Firma arbeite und mich immer wieder fragt, ob ich da arbeite.
Okay.
Weil ich habe von meinen Arbeitskollegen eigentlich, glaube ich, so gut wie gar keinen direkt auf Facebook, ja doch so zwei, drei, aber ich glaube, die sind jetzt auch nicht so exzessive Nutzer und haben zum Beispiel auch ihren Arbeitgeber dort nicht angegeben. Und dann habe ich eben sehr viele, mit denen ich einfach nur gemeinsame Interessen habe, aber eigentlich so vom, einfach so von dem sonstigen Lebensumständen, sag ich mal, einfach jetzt nicht viel gemeinsam hätte.
Ja.
Und diese anderen, das ist irgendwie so eine Werbeagentur und die haben natürlich auch, die haben auch alle irgendwie studiert und hin und her und haben auch so ein paar Sachen, die sie dann irgendwie als Interessen so haben, die ich dann doch teile und irgendwie glaubt Facebook immer, ich müsste ja da arbeiten, es kann ja gar nicht anders sein. Und jedes Mal wieder, bestätige bitte deinen Arbeitgeber. Nein. Das ist auch irgendwie interessant. Naja, aber
noch erschreckender wäre es vielleicht, wenn sie deinen richtigen Arbeitgeber dir vorschlagen würden.
Dann wäre es richtig freaky, ja. Wobei, das ist ja mit diesem Link, den ich da einmal euch gesagt hatte, hier mit google.de/settings/ads. Wenn man da reinguckt und das, was auf der rechten Seite ist, das sind ja alles Angaben, die du nie selber gemacht hast.
Mhm.
Und das ist ja auch genauso, ist auch schon gruselig. Also was man da alles so sieht, was sie über einen wissen, ne? Also so Alter hatten sie bei mir auf den Punkt genau erraten. Und ja gut, Interessen, klar, das sind natürlich genau die Webseiten, die man besucht hat. Männlich, okay, das konnte man auch noch vielleicht sich irgendwo denken, aber es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Informationen, die man einfach nur aufgrund der Sachen, die man so in Google reingibt, irgendwo herleiten kann. Das ist schon...
Ja, klar. Ich meine, letztendlich müssen sie ja wieder die Suchergebnisse und die Werbung, die da angezeigt wird, möglichst auf die Zielgruppe anpassen können, um effektiv Werbung machen zu können und dadurch ihre Werbekunden zu bekommen. Ne?
Genau. Und jetzt eben zurück zu diesem Google Fit. Google hat ja netterweise, als sie Nest gekauft haben, haben sie ja gesagt, alles bleibt, wie es ist. Weil man ja immer Milliarden von Dollar auskippt, damit alles so bleibt, wie es ist. Logisch, ne? Und da war jetzt ja neulich auch dann so ein bisschen die Meldung, dass jetzt scheinbar auch Nest anfängt, Daten zu erheben.
Mhm.
Und natürlich an Google weitergibt. Und genauso wird natürlich eine Google Fit Plattform auch sehr viel über mich aussagen können. Und diese Information wird zumindest Google dann haben, auch wenn sie dann auch vielleicht so clever sind und dran denken, dass die verschiedenen Apps, die jetzt eben diese API nutzen, untereinander vielleicht doch noch ein bisschen mehr gesandboxed sein müssen.
Haben Sie das denn konkretisiert oder war das eher allgemein vorgestellt?
Das ging nicht so ganz lange. Ich weiß gar nicht genau. Also so die Features, die Sie halt sagen, sind auch einfach nur, dass es halt eine gemeinsame API gibt und eben, ja, einfach mehrere Apps und Geräte quasi die Daten dort drin vereinheitlicht bekommen und dass es halt eben so ein Überblick über deine Fitness gibt. Also da steht immer Fitness noch so im Vordergrund. Die haben jetzt eben noch nicht, ich meine, das wäre auch dann ganz traurig gewesen, wenn sie jetzt auch irgendwas mit Health da direkt geschrieben hätten, aber wahrscheinlich geht es dann auch irgendwo in diese Richtung.
Ja, gemeint ist wahrscheinlich das Gleiche.
Genau. Zumal ja auch im Moment das Health Center ja auch eigentlich nur Fitnessdaten erhebt bisher. Fast.
Gut. Ja, es hängt ja schon nah beieinander, ne? Also deine Gesundheitsdaten spiegeln ja ein Stück weit auch deine Fitness wider. Also ja, dürfen wir mal gespannt sein, was da noch so bei rumkommt in den nächsten Jahren.
Ja, also das hatte ich irgendwie mir gemerkt, dann war ja hier Google in the Car. Hab mich auch so ein bisschen an was anderes erinnert. Wobei auch hier der Ansatz ja, glaube ich, ein anderer ist. Es ist jetzt nicht so, dass du dein Google-Gerät oder eben dein Android-Telefon mit deinem Auto koppelst, sondern es ging, glaube ich, schon so ein bisschen Richtung, ja, einfach, dass der Bordcomputer auch vielleicht direkt mal ein intelligenteres OS hat.
Mhm.
Also war halt auch eher so ein unspektakuläres Ding. Dann gab es noch, genau, dann wurde das neue Android L vorgestellt.
Ja.
Was ist L? Ja, ne? Ich weiß nicht, warum, ob das jetzt der Codename ist oder ob ihnen die Süßigkeiten ausgegangen sind. oder die Werbepartner.
Ja, wer weiß. Ja, eine Versionsnummer haben sie ja nicht genannt. So viel habe ich noch gehört.
Okay, ich habe auch nur jetzt irgendwie dieses Android L, was ja so ein neues, auch eine neue Oberfläche bekommt. Material, glaube ich, wird sie genannt.
Mhm.
Alles so ein bisschen entgegen dem Trend aktuell, alles immer flacher zu bauen, ist hier eher so ein bisschen Tiefe wieder reingekommen, finde ich. Also es bleibt natürlich schon flach, aber es wird halt so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen angehobener irgendwie und wird ja halt dann
Also doch eher wieder mehr mit Schatten.
Ja, genau. Also so schon, dass man irgendwie verschiedene Ebenen über so gewisse Schatten dann auch bringt. Genau, ja, das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Kann natürlich auch totaler Quatsch sein, was ich erzähle. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es so. genau, dann Android TV, auch ganz ja, ganz unspektakulär. Gab es ja eigentlich auch vorher schon, dieses Google TV. Und jetzt halt eben Android TV. Keine Ahnung, also zum einen halt schon auch Betriebssystem direkt im Fernseher integriert. Oder über Setup-Boxen wie Apple TV und Co. Allerdings wohl mit einem Fokus auf Games.
Okay. Also
auch, keine Ahnung, irgendwie mal abzuwarten.
Ja, ich hatte auch irgendwas gehört, dass da jetzt ein neuer Versuch gestartet wird, so in der Art wie Apple TV, sage ich jetzt einfach mal, weil ich das am besten kenne. Aus dem Grund auch, weil der Chromecast ja auch scheinbar recht gut angekommen ist bei einigen Leuten.
Ja, wobei der Chromecast, glaube ich, auch hauptsächlich wegen $35 sehr gut angekommen ist, oder?
Das kann natürlich auch sein. Das ist jetzt
also No-Brainer. Auch das ist jetzt auch wieder die Frage, wie viele Leute nutzen den dann auch wirklich noch richtig und so.
Ja, keine Ahnung. Für mich kam das Teil jetzt nicht in Frage, weil ich ja eh ein Apple TV habe und nur um es mal auszuprobieren, waren mir dann auch $35 oder Euro zu viel.
Ja, im Endeffekt Mario hat ja einen und den hat er auch meistens irgendwo in der Ecke liegen, glaube ich. Also ich glaube, er hat da nicht viel bisher mitgemacht. Genau, dann kam aber eine Sache, die ich dann doch jetzt, also die habe ich nicht live gesehen, die habe ich mir aber genauer durchgelesen.
Ja.
Das fand ich dann wirklich schon spannend und zwar Stichwort ist Android One. Also zum einen, ich frage mich natürlich, was Microsoft dazu sagt. Ja? Xbox One, Android One.
OneDrive.
Genau. Da geht es jedenfalls darum, quasi zum einen ein günstiges Telefon anzubieten, was auch gerade jetzt für wie heißt das, Brückenländer, ja, oder so, also diese jetzt eben, wo man halt auch mal unter 100 Euro ein gescheites Smartphone braucht. Es hat dann auch dementsprechend, also zum einen, ich gehe gerade einfach mal so ein bisschen die Folien hier durch, also zum einen halt ist da klar halt zum einen der Fokus, dass das Ding halt irgendwie Low-Cost sein soll, aber trotzdem von hoher Qualität und eben mit jetzt nicht ganz speziellen Bauteilen, sondern mit irgendwas, was man halt relativ leicht bekommt. Dann eben ein Stock-Android und das ist natürlich so der absolute Punkt, den es vielleicht sogar auch für alle anderen irgendwo interessant macht, weil einfach du da keine von deinem Mobilfunkanbieter oder deinem Mobilfunkhersteller, also deinem Handyhersteller, versaute Android-Version drauf bekommst, sondern du hast wirklich ein pures Android, ähnlich wie bei einem Nexus bisher drauf.
Naja. Ja, ist ja nicht schlecht, dann hast du ja zumindest da nicht mehr diese Zwischenschritte zwischen Smartphone-Hersteller und Handy-Provider und was weiß ich nicht alles, ne?
Genau, dann wird es halt eben automatische Updates unterstützen, sowohl für Apps als auch für das Betriebssystem. Und diese Apps werden halt auch entsprechend automatisch eingespielt. Ein Beispiel hatten sie auch schon für eins, und zwar ist das von Micromax ein Beispiel. Und das hat halt eben auch diese Features, die jetzt wirklich gerade für diese Länder wie Indien und sowas auch wohl sehr spannend sind. Also eine Dual-SIM ist wohl da eins der gefragtesten Features.
Ja, das habe ich schon öfters gehört aus anderen Ländern, dass also da die Leute immer mehrere SIM-Karten haben. Keine Ahnung, ob das da so ist, dass irgendwie der eine Anbieter das günstig anbietet, der andere, was weiß ich, der eine SMS, der andere irgendwie Datenvolumen und was weiß ich, Minuten oder was auch immer. Vielleicht hat sich da jeder Anbieter auf sowas Bestimmtes spezialisiert und bietet das günstig an und die Leute kaufen dann da verschiedene SIM-Karten. Weil hier ist das ja irgendwie so gut wie gar kein Thema jetzt in Deutschland. Zumindest wüsste ich das nicht.
Nee, wobei es ja schon auch nicht schlecht wäre wahrscheinlich, ne? Aber im Endeffekt wüsste ich kein Handy, was es hat. Früher gab es halt auch mehrere Mal, aber mittlerweile.
Ja, eine Zeit lang gab es das noch so im Sinne von, ich packe in ein Handy meine private SIM-Karte und die von der Firma oder irgendwie sowas.
Ja. Hatte das dann nicht vielleicht irgendein BlackBerry, was sie mal vorgestellt haben?
Das weiß ich nicht.
Könnte ja da passen, weil der auch diese strengere Abgrenzung zwischen privat und beruflich irgendwo dann reinkam. Aber das ist ja ein Rohrkrepierer gewesen. Naja, dann halt eben Erweiterung über SD-Karte und eben auch ein FM-Radio. Was ja auch jetzt hier, da wird es ja fast ausgelacht, wenn du hier jetzt sagst, so, hat das denn auch ein Radio, das Handy? Aber klar, wenn ich einfach jetzt vielleicht unterwegs kein Internet immer habe.
Ja, dann macht Sinn.
Ne? Kann ich wenigstens noch Musik hören damit oder so. Ne?
Also früher, das war ja noch vor der ganzen Smartphone-Ära, da hatten ja die, zumindest bei den Nokia-Handys ab einem bestimmten Zeitpunkt, hatten viele auch so ein eingebautes FM-Radio.
Ja, gab es nicht sogar auch mal ein iPod mit eingebautem Radio? Ich meine, klar, der
das weiß ich nicht.
Ist ja dann eh ohne Internet oder sowas, aber ich glaube, ganz früher war das nicht ganz so abwegig, dass man ein Radio irgendwo drin hat.
Ja.
Naja. So, und hier halt eben auch die Ansage, der Preis soll halt eben wirklich unter $100 sein.
Was ja schon nicht schlecht
ist. Genau, und wohlgemerkt eben der nicht subventionierte Preis. Das heißt, das Ding ist dann halt immer auch mit günstigen Verträgen entsprechend wahrscheinlich kostenlos dabei.
Mhm. Ja, kann man gespannt sein. Was ich gerade so überlege, ob das vielleicht auch so ein bisschen so der Versuch ist, vielleicht dieses Vorgehen, nur unser pures Android kommt da drauf, das vielleicht erstmal jetzt so bei diesen Geräten zu testen und dann vielleicht auch mit der Zeit auf die anderen Full-Featured Smartphones irgendwie auszuweiten.
Ja, erstrebenswert wäre es auf jeden Fall, aber da werden natürlich, das ist natürlich das einzige Alleinstellungsmerkmal, was LG und Samsung und HTC noch irgendwo so haben, dass sie halt ihre, schon so ein bisschen versuchen, ihren eigenen Touch da drauf zu packen. Im wahrsten Sinne. Indem sie halt eben entsprechend den Launcher anpassen und vielleicht so ein paar Sachen eben, wie sich was anfühlt, irgendwo schon versuchen, so ihre eigene Suppe zu machen. Weil wenn es jetzt völlig egal wäre, auch so, ich merke es zum Beispiel bei meinem Vater ganz gut, der hat halt irgendwann mal ein Samsung-Handy gehabt und hat sich danach wieder ein Samsung gekauft und dann wieder und dann wieder, und der findet sich natürlich auch immer relativ schnell oder sehr schnell dann darauf zurecht, weil der natürlich jetzt weiß, wo da was wie einzustellen ist und so. Und wenn jetzt einfach, selbst wenn das LG jetzt besser, günstiger, whatever ist, hätte er wahrscheinlich diese Hürde, das jetzt zu kaufen, weil er ja eben dann meint, okay, das kenne ich dann aber nicht. Und bei Samsung weiß ich ja, wie alles so irgendwie funktioniert. Und ansonsten wären diese ganzen Android-Geräte ja wirklich einfach direkt austauschbar. Und das will natürlich jeder einzelne Hersteller wahrscheinlich möglichst verhindern.
Na, das stimmt.
Ich denke mal, deswegen werden die sich da auch mit allen Mitteln gegen wehren, dass das so ist. Und Samsung hat ja da schon diesen ersten Schritt auch gemacht, indem sie ihr eigenes OS da als Android Fork mal angefangen haben. Was dann eben keine Google-Dienste, kein Play und sowas mehr drauf hat, aber
Ja, was dann ja auch wieder wenig attraktiv ist, ne? Weil dann ist das wieder so ein Samsung-App-Store und der geht dann halt wieder nur auf Samsung, und wenn kaufst du da irgendwelche Apps und dann wechselst du irgendwann wieder dein Handy und dann kannst du die wieder nicht benutzen.
Ja, und genauso, ja, aber das ist ja genau, ist zwar unattraktiv für den Kunden, aber es ist ja unheimlich attraktiv für den Anbieter.
Ja, natürlich.
Also von dem her, ne, die würden sich ja drüber freuen.
Der Anbieter versucht natürlich darüber, seine Kunden zu binden und die bei den Geräten zu halten.
Genau, also wie sie es eben jetzt über die Anpassung eben versuchen. Aber Kehrseite ist halt eben einfach, dass man als Anbieter von einem Handy relativ wenig Bock hat, dir ein Gerät, was jetzt eigentlich ein oder zwei Jahre alt ist und damit eigentlich jetzt ja hoffentlich bei nächster Gelegenheit bei deiner Vertragsverlängerung wieder durch ein neues Gerät ausgetauscht würde, dir das nochmal aufzuwerten, indem man dir ein Android-Update da drauf gibt. Also das ist relativ unwahrscheinlich, dass sie das machen.
Ja, da ist das Interesse doch eher gering bei den Herstellern. Die haben dann schon wieder ein oder zwei oder drei neue Modelle rausgebracht und sind schon wieder beim folgenden Modell. Aber die Modellpflege im Sinne von Betriebssystem-Updates ist da jetzt glaube ich, in den meisten Fällen ja nicht gegeben.
Genau, ich glaube sogar aber auch, jetzt eben, um die Kritik da ein bisschen zu schmälern, ist jetzt nicht nur, dass sie keine Lust haben, sondern auch eben, um dir unbedingt ein neues Gerät zu verkaufen, auch einfach aus betriebswirtschaftlicher Sicht, weil es kostet ja auch wahrscheinlich ein Schweinegeld, da eine neue Version jedes Mal noch rauszubringen und zu supporten und sowas auch. Ne? Also diese Anpassung.
Mit Lust hat das wenig zu tun, denke ich mal. Also genau. Wie du schon sagst, das hat wahrscheinlich eher finanzielle Gründe.
Und auch eben kein finanzieller Anreiz auf der Gegenseite. Aber wenn es jetzt eben so wäre, dass sie einfach nur auf den Knopf drücken müssten und die Sache wäre fertig, dann wäre es natürlich wahrscheinlich leichter, das mal zu machen. Und dann könnte man jetzt auch da böse Absicht unterstellen. Ja, dann kam, wie gesagt, das Android L, das kurz vorgestellt wurde. Ich nehme an, das ist wirklich noch ein Codename irgendwie, weil der Werbedeal noch nicht fertig ist. Hust, hust. Da so die größte Neuigkeit, die ich für mich mitgenommen habe, war einfach 64-Bit. Interessant ist das, was sie dazu gesagt haben, so die Features von 64-Bit. Also ich verstehe auch nicht so ganz, warum ein iPhone jetzt 64-Bit hat. Ich meine, man sagt sich natürlich dann auch immer so, als gerade als Nerd, wo man ja mittlerweile auch zu Hause irgendwie alles auf 64-Bit-Architektur hat und sowas. Ja, geil, jetzt ist mein Handy auf 64-Bit. Und ja, geil, ist mein iPhone, mein iPad auf 64-Bit. Aber die eigentlichen Features davon, die ja so größere Nummernbereiche, darüber auch größere Register und mehr Speicher, den ich insgesamt ansprechen kann. Ja. Das ist natürlich schon so ein bisschen, naja, aber ich habe ja nur 2 GB Speicher da drin, wenn überhaupt. Also wofür brauche ich dann bitteschön da 64-Bit Betriebssysteme? Weil ja sogar eigentlich alles größer wird, weil du ja eben im Bytecode auch dadurch, dass die Register größer sind, sind eben da auch, ist ein Integer da eben größer als woanders.
Naja, das ist richtig. Also ich glaube, als Endanwender merkst du da erstmal sehr wenig, wenn überhaupt dann eben als Programmierer, dass du eben die neuen Möglichkeiten nutzen kannst.
Ja, wobei, was kannst du denn da für neue Möglichkeiten? Also, weil wofür brauchst du diese Sachen dann? Also, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Dazu kenne ich zu wenig.
Also ich denke, dass es halt einfach dadurch ein bisschen schneller wird, nicht weil es 64-Bit ist, sondern weil halt einfach wahrscheinlich ein 64-Bit-Prozessor auch moderner ist, was seinen Befehlssatz angeht und vielleicht einfach nur auch wirklich der Prozessor an sich einfach schneller ist und dass das jetzt eben damit einhergeht, dass er 64-Bit ist, aber das jetzt nicht der Grund ist, dass er schneller ist, sondern einfach nur, dass eben modernere Prozessoren schneller sind und 64-Bit sind. Aber jetzt eben das eine nicht die Voraussetzung für das andere immer wäre oder sowas. Also das, auf jeden Fall war das hier halt so, das waren so die Bullet Points für 64-Bit, größere Larger Number Registers. Sie schreiben sogar auch hier New Instruction Sets. Okay, ja, dann passt das ja sogar mit dem.
Ja gut, und es ist vielleicht jetzt sozusagen, ja, man sozusagen so ein bisschen der Vorreiter oder die Vorbereitung dafür. Ich meine, die Geräte haben jetzt 2 GB Arbeitsspeicher oder was auch immer und in der nächsten oder übernächsten Generation haben sie dann vielleicht dann auch 4 oder 8 oder wie auch immer. Und jetzt einfach schon mal die Prozessorarchitektur bereitzustellen für die Entwickler, um alles schon mal auf 64-Bit umstellen zu können, um dann, wenn dann eben auch entsprechender Speicher zur Verfügung steht, sozusagen schon alles an Software und anderen Voraussetzungen dafür zu haben.
Ja. Gut. Dann so ein kleines Highlight fand ich noch. Und zwar ging es um sicherheitsrelevante Sachen unter Android. Also zum einen wird wohl eine Malware, ein Malware-Schutz kommen, der ja auch da, sorry an der Stelle, aber der ist, glaube ich, dringend nötig. Beziehungsweise ja. Die Leute sind, also manchmal ist man es ja auch selbst schuld. Aber das ist halt eben der größte Vorteil, der immer propagiert wird von Android, dass es halt eben offen ist und dass ich aus allen beliebigen Quellen dort etwas installieren kann. Was ja eben so als Abgrenzung zu einem komplett geschlossenen System wie iOS, wo es ja eben gar nicht möglich ist, mal eben schnell irgendeine App von irgendeiner Webseite zu laden. Ja. Es wird halt als größter Vorteil verkauft, ja, aber es ist halt gleichzeitig auch das Scheunentor, was ich aufmache, wo ich mir alles Mögliche installieren kann und einfach man ja meistens dann schon so ein bisschen selber schuld ist, wenn man sich da irgendwas fängt, aber Das geht halt natürlich wesentlich schneller. Und wenn da nochmal irgendwo betriebssystemseitig nochmal schon von Haus aus da was gegen unternommen wird, ist das natürlich ganz nett. Und man eben nicht hergehen muss und einen Virenscanner auf seinem Telefon installiert, wo ich immer sage, also in dem Moment, wo ich mir einen Virenscanner auf meinem Telefon installiere, da ist irgendwas schiefgelaufen, ne?
Ja, da muss ich auch immer so ein bisschen lachen. Also ich meine, unter Mac oder iOS kennt man das halt gar nicht mehr, dass man sich irgendwie einen Virenscanner installieren muss.
Genau, und dann ein bekanntes, aber dringend nötiges Feature, und zwar der sogenannte Kill-Switch. Ne? Sprich eine Factory-Reset-Protection. Ähnlich wie jetzt bei Find My iPhone, wo es ja so ist, wenn du Find My iPhone aktiviert hast, dann kannst du ja keinen Werkreset mehr durchführen. Und kannst das ja eben dann nur, indem du dich mit deiner Apple-ID dort nochmal einloggst. Nur dann kannst du diesen Schutz quasi erstmal rausnehmen und erst dann kannst du das entsprechend zurücksetzen. War halt auch einmal interessant, als ich hatte ja mit meinen beiden iPads, also mit dem iPad Mini, so ein bisschen ganz viel Probleme gehabt. Das wurde ja dann insgesamt dreimal getauscht oder so. Und das iPad Air habe ich ja dann einmal zurückgegeben innerhalb der ersten Woche, weil ein so ein Knopf da ein bisschen schäbig war. Und ich weiß nicht mehr genau, bei irgendeinem der Termine habe ich dann auch quasi schneller, als er mir erklären konnte, was ich jetzt alles machen müsste, um denen das wieder abzugeben. Also erster Schritt ist halt eben hier erstmal Passwort rausnehmen und dann Einstellungen löschen und bla bla bla. Und dann war der Apple-Support-Mitarbeiter da auch angenehm überrascht, dass ich das halt irgendwie schneller machen konnte, als er es erklärt hat. Oh, da ist ja nicht das erste Mal. Irgendwie so sagt er, nein, nicht. Und einer hat vergessen, mir das zu sagen. Da bin ich auch gespannt, ob das von Apple dann doch irgendwie nachträglich rausgenommen werden konnte oder ob sie das Ding dann nachher verschrottet haben oder so. Wahrscheinlich werden sie trotzdem noch eine Möglichkeit haben. Also einfach, wenn ich da eine PIN drauf habe, ist es halt nicht mehr möglich, das Ding auf Werkeinstellungen zurückzusetzen. Beziehungsweise, wenn ich muss noch nicht mal eine PIN dafür haben, ich kann es halt nur nicht löschen. Genau. Und das ist natürlich ein guter Schutz. Und es gab ja auch jetzt irgendwann neulich einen Newsartikel, dass hier die Polizei von New York auch so eine Statistik rausgegeben hat, dass da die iPhone-Diebstähle deutlich zurückgegangen sind seit dem Feature.
Ja.
Und das ist ja dann schön, dass es dann auch unter Android sowas demnächst gibt, wenn es denn dann auch da richtig funktioniert, weil mit einem komplett offenen Betriebssystem kann ich vielleicht natürlich auch sowas einfach mal irgendwie umgehen. Wahrscheinlich auch wieder eingeschränkt sein dann irgendwo.
Beim Thema Zurücksetzen von Passwörtern oder so ist mir gerade auch eingefallen. Ich hatte ja als Vorbereitung auf den 30C3 hatte ich mir damals auch ein entsprechendes EFI-Passwort gesetzt, was dann so sicher scheinbar war, dass ich es selbst nicht mehr eingeben konnte.
Autsch.
Und war dann auch im App Store und war, also ich hatte vorher im Internet gelesen, dass Apple die Möglichkeit hat, dass irgendwie mit irgendwelchen Magic-Tools trotzdem wieder zurücksetzen zu können. Also irgendwie, die müssen da auch irgendwie einen Aufwand betreiben, irgendeinen Hash auslesen und den irgendwo hinschicken und dann wird da irgendwas berechnet und dann kriegt man wieder was zurück. Und also viele, viele Schritte. Ich habe das dann aber erstmal nicht machen lassen, weil ich hätte mein MacBook da eine Woche abgeben müssen.
Okay.
Und habe das dann die ganze Zeit hinausgezögert und irgendwie hatte ich dann letztens so eine Eingebung, also ich wusste im Prinzip, was ich dort eingegeben habe als Passwort. Und in diesem Passwort war ein Z drin.
Okay.
Und was war es letztendlich?
Z und Y.
Also, genau. Also entweder als ich das Passwort gesetzt habe, war die englische Tastatur eingestellt oder eben sozusagen beim Start ist vielleicht auch standardmäßig das englische Tastaturlayout eingestellt. Und nachdem ich dann nämlich statt dem Z ein Y eingegeben hatte, siehe da, ich konnte wieder von anderen Geräten booten und theoretisch auch mein OS X zurücksetzen und alles war wieder gut. Es hat aber jetzt fast ein halbes Jahr gedauert. Zum Glück musste ich währenddessen nicht irgendwie mal mein Betriebssystem neu installieren. Oder
ja, gut,
so.
Das passiert ja zum Glück bei uns nicht so häufig.
Nee, das ist richtig. Aber das war zumindest ein Grund, also ich wollte eigentlich Mavericks auch mal per Clean Install installieren. Ich hatte das damals irgendwie nur drüber installiert sozusagen. Und das Vorhaben Ja, konnte ich bisher nicht umsetzen, aber jetzt mache ich es auch nicht mehr, weil jetzt warte ich, bis Mavericks rauskommt. Und bis Yosemite rauskommt und werde das dann wahrscheinlich einfach mal wieder clean installieren.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, also auf ein paar Geräten habe ich auch mal wieder einen clean Install gemacht, aber eigentlich habe ich noch nie wirklich, zumindest bei ein, zwei Versionen, die man drüber installiert hat, dann gemerkt, dass es jetzt viel gebracht hätte. Mhm. Weil sie ja eigentlich auch, also je nachdem, wie viel Schmu man jetzt vorher selber installiert hatte an irgendwelchen komischen Treibern oder sowas, okay.
Ja.
Aber normalerweise, es wird ja dein Verzeichnis da mehr oder weniger einmal komplett, also es wird ja, die Verzeichnisse, wo OS X drin ist, die werden ja komplett ausgetauscht und da sind auch die alten Sachen nicht mehr drin, man muss auch ein paar Sachen neu installieren danach.
Mhm. Also ja, bei mir hat es auch eher den Grund, einfach mal wieder sozusagen alle Altlasten loszuwerden, die ich mir vielleicht mal irgendwann installiert habe und schon vergessen habe, dass ich sie überhaupt noch irgendwie drauf habe, aber gar nicht mehr nutze.
Mhm.
Das hilft immer ganz gut.
Ja. Genau, und also eins meiner traurigen Highlights der live gesehenen Passagen war ein Zwischenrufer. Und da war halt auch die Mikrofonisierung des Raums ein bisschen blöd an der Stelle und derjenige, der da am, der Tontechniker am Mischpult hat auch nicht schnell genug geschaltet, was er jetzt tun müsste. Man hat natürlich dann, also im Endeffekt auf der Bühne hat er ja mit seinem Mikrofon entsprechend natürlich gesprochen.
Ja.
Und eigentlich hätte man den Zwischenrufer jetzt natürlich nicht gehört. Jetzt will man aber natürlich einfach, wenn dann auch so applaudiert wird und gejubelt wird und hast du nicht gesehen, was auch immer, also wenn im Publikum jetzt Reaktionen sind, möchte man die natürlich auch irgendwo einfangen. Und dementsprechend sind natürlich auch Mikrofone irgendwo aufs Publikum gerichtet.
Mhm.
Und wenn da jetzt Geräusche kommen, dann sind die auch so empfindlich eingestellt, dass die das auch entsprechend hochziehen, was da kommt. Und auch dann sogar scheinbar den Rest ein bisschen runterpegeln oder sowas. Das war halt irgendwie, man hat diesen Reinrufer sehr, sehr deutlich gerufen und das ging halt, Moment, was hat er nochmal gesagt? Also er hat auch irgendwas, ich muss mal ganz schnell gucken, welches Feature das war. Ich glaube, es ging da um auch so Cloud-Dienste, die man einfach so nutzen kann und nur so hier von wegen, wir sind ja Erfinder von also ihr könnt da SQL machen und NoSQL, was wir ganz nebenbei ja auch mal erfunden haben und dieses und jenes und das ist jetzt nicht einfach irgendwie sowas dahingeklatscht, sondern das ist halt auch, jetzt hat er vielleicht irgendwie so ein Wort wie kriegserprobt oder sowas benutzt, ja, einfach, aber jetzt nicht, weil er meint, dass es im Krieg benutzt ist, sondern einfach nur, das ist halt wirklich solid und das könnt ihr halt benutzen und sowas, ja, also irgendwie so ein doofes Wort wie War oder irgendwas hat er benutzt und das war dann halt eben der Aufhänger für jemanden, mal reinzurufen, dass doch hier diese, wie heißt nochmal diese Roboterfirma?
Oh, das weiß ich jetzt auch nicht.
Die Google gekauft hat. Mal schnell gucken, diese Militärroboter von Boston Dynamics. Dann rief er halt rein, dass ja Boston Dynamics Maschinen bauen, um Leute zu töten und all sowas. Und das hat man doch sehr, 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 sehr deutlich gehört. Und der Mensch auf der Bühne hat jetzt aber auch nicht unbedingt das drauf gehabt, das jetzt irgendwie runterzuspielen oder hier gibt es sogar ein Foto von dem Typen. Hat irgendeiner getwittert scheinbar.
Mhm.
Okay.
Aber nackt war er nicht und ist auch nicht geflitzt oder so.
Nee, aber er protestiert da halt, ja.
Ja, gut, das.
Und ruft halt rein.
Kann schon mal vorkommen.
He's still yelling on the way out the door and we are still talking about cloud computing on stage, weil der Typ halt gar nichts irgendwie mal dazu gesagt hat oder so. Der hat einfach da so völlig irritiert reagiert und hat dann halt da einfach weiter sein Cloud-Zeug da irgendwie erzählt.
Hat es also einfach ignoriert.
Genau, insgesamt gab es ja wohl zwei Proteste. Das eine war halt eben besagter Mensch, der halt gesagt hat, dass alle für eine Firma arbeiten würden, die Maschinen bauen und Leute tötet. Und das andere war, da ging es um diese Problematik, dass ja dieser Wohnungsmarkt da so ein bisschen im Umbruch ist und da Leuten die Wohnung gekündigt wird, um sie dann eben für mehr an irgendeinen Mitarbeiter von einer IT-Firma vermieten zu können.
Aha.
Weil da halt einfach die Mieten dann entsprechend ansteigen. Im Moment dadurch, dass natürlich da diese ganzen Mitarbeiter von Google und Co. auch ein etwas höheres Einkommen vielleicht jetzt haben und dann natürlich eine Wohnung suchen und dann auch bereit sind, mehr zu zahlen. Und eben einer, der Google-Manager, soll da wohl auch so nicht den besten Ruf haben, dass er sowas wohl auch da schon mal macht. Hm. Und dementsprechend hat da jemand irgendein T-Shirt hochgehalten und auch da irgendwie lautstark protestiert. Okay. Draußen gab es natürlich auch jede Menge Proteste, aber die hat man natürlich jetzt dann nicht wirklich mitbekommen. Na gut, und dann um die Stunde noch eben schnell voll zu machen, die letzten 4 Minuten jetzt. Es ging dann natürlich auch noch um Android Wear. Uhr
was?
Und Co.
Ich höre nichts.
Wie du hörst. Ach ja, genau, du hörst nichts. Ja, sie kann keine Geräusche machen. Wobei, das finde ich jetzt nicht so tragisch, weil die Uhr muss ja nicht auch noch ständig piepen oder sowas. Ist ja vielleicht gerade eher angenehm, wenn sie dich durch ein Vibrieren auf irgendetwas aufmerksam macht oder so.
Ja, das ja stimmt.
Rumpiepen oder so.
War auch nur ein Fetzen, den ich gelesen hatte, dass die irgendwie keine Töne von sich geben.
Also ich habe jetzt gar nicht allzu viel mitgekriegt darüber. Im Endeffekt ist es für mich einfach nur ein Display fürs Handy gewesen, so wie es aussah. Aber wahrscheinlich tue ich dem auch jetzt wieder sehr unrecht, dass das schon... Ich meine, das ist ja auch die Frage, die wir uns alle stellen. Warum? Ja, also einfach... Warum trage ich überhaupt noch eine Uhr? Das ist ja auch eine berechtigte Frage, weil ich ja die Hauptfunktion, die eine Uhr eigentlich erfüllt, nämlich mir die Uhrzeit zu sagen, die kann mein Handy mittlerweile wesentlich besser. Weil das Ding hat halt quasi eine NTP-gesynkte Zeit. Das heißt, das ist so, als wenn ich eine kleine Atomuhr am Handgelenk hätte.
Und es gibt ja auch Funkuhren fürs Handgelenk, ne?
Ja gut, aber die klassische Uhr kann jetzt wahrscheinlich nicht immer unbedingt, ist jetzt nicht automatisch eine Funkuhr und mein Handy ist es quasi.
Ja gut, das stimmt.
Wenn du es so siehst. Und mein Handy stellt sich auch, mein Handy stellt sich auch automatisch auf Sommer-Winterzeit um, was bei Apple auch manchmal funktioniert. Das ist ja immer, in Amerika
gibt's
sowas ja nicht. Beim letzten Mal hat es geklappt, oder?
Ja, doch.
Ohne Probleme. Da ist das natürlich immer spannend, so, wenn man für den nächsten Tag den Wecker gestellt hat. Und
sogar
ich weiß, ob
geklingelt.
Man geweckt wird oder nicht. Ja. Naja. Aber auf jeden Fall, also so eine klassische Uhr, also ich habe ja auch so eine Tissot, da muss ich natürlich noch das Datum per Hand vorstellen und sowas, ne? Wenn du da nicht dran gedacht hast und guckst irgendwann auf den Zeiger und denkst, heute ist der 7. und in Wirklichkeit ist dann der 8. oder 6. Oder whatever, ist es halt irgendwie auch doof, ne? Von dem her, eine Uhr ist halt eigentlich immer hinter meinem Handy. Im Gegenteil, was mache ich? Ich gucke auf mein Handy, wenn ich meine Uhr neu stellen muss oder so. Also das zeigt ja schon so, wo eigentlich die genauere Zeit angezeigt wird. Für mich erfüllt die Uhr dann noch eine weitere Funktion in Anführungszeichen, weil es natürlich auch ein bisschen Schmuck ist.
Ja, richtig. Also meine Uhr zum Beispiel, die trage ich, also klar, ich trage sie, weil ich da die Zeit sehe und für mich ist es auf jeden Fall ein Vorteil der Armbanduhr, dass ich eben nicht erst mein Handy aus der Tasche holen muss. Oder wo es auch immer gerade liegt, sondern einfach eben kurz das Handgelenk drehe und sehe, wie viel Uhr es ist. Und zum anderen sieht die Uhr, die ich habe, auch gut aus.
Genau. Und das bleibt halt eben im Moment die Hauptfunktion für mich, so ein bisschen einfach nur, dass eine Uhr auch gut aussehen kann. Und jetzt ist eben die Frage, warum will ich jetzt das unbedingt mit so einer iWatch oder wie auch immer sie heißen wird, oder mit einer Android Wear Uhr jetzt eben ersetzen. Also zum einen, sieht die dann noch genauso gut aus, Fragezeichen, weil es ist ja dann auch, weil das, was man bisher gesehen hat, also die Sachen, die Samsung vorgestellt hat, die sind ja schon mal völlig daneben gewesen. Also wer sich da so einen Klotz ans Handgelenk macht, dem ist auch nicht mehr zu helfen dann wirklich. Ne? Das ist auch ein Statement, aber eher ja, dass man sich da in eine bestimmte Ecke drängt oder sowas selber, weiß ich nicht.
Ja, bisher ist es ja auch immer so gewesen, also sei es jetzt die Pebble oder sei es irgendwie die Galaxy Watch oder die vermutete iWatch, dass die Uhren natürlich jetzt alle in dem Sinne keine Uhren mehr sind, sondern halt Mini-Displays deines Handys mit irgendwelchen Features, ne? Was ich jetzt aber auch gesehen habe, ich versuche es gerade auch so nebenbei ein bisschen zu suchen, also es gibt jetzt, ich glaube, das ist auch irgendwie ein Crowdfunding-Projekt gerade noch, irgendwie so für 300, 400 Dollar, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, eben so eine Uhr, die auch wirklich aussieht wie eine Uhr, also mit auch klassischem Ziffernblatt und Zeigern und alles, die aber dann trotzdem so ein paar Fitness-Track-Funktionen hat, also irgendwie so eine Art Schrittzähler ich weiß jetzt gar nicht, was, warte mal, ich glaube, ich habe es jetzt gerade nämlich, 390 Dollar, ein Jahr Batterielaufzeit, hat einen Aufwach-Vibrationsalarm und Bewegungstracking, also jetzt nicht so super viele Features.
Also hat zum Beispiel kein Display, sondern zeigt die Uhrzeit noch über klassische Zeiger an, oder?
Genau, also wirklich klassische Zeiger.
Weil da gibt es jetzt ja, oder gab es ja auch einige Modelle, die sie vorgestellt haben jetzt mit diesem Android Wear, wo halt wirklich auch die Uhr eigentlich auf den ersten Blick erstmal aussieht wie eine Uhr, nämlich rund ist, ein rundes Display hat, was jetzt auch nicht großartig aufträgt, wo dann halt auch eben ein rundes Ziffernblatt drauf angezeigt wird, ne?
Ja. Ja, ich hab dir das mal gerade rübergeschickt. Das ist wirklich so eine klassische Uhr mit Lederarmband und wirklich, ja, sieht erstmal auf den ersten Blick absolut aus wie so eine klassische Armbanduhr.
Genau, und die ist von Withings.
Genau. Mhm. Und das ist natürlich auch irgendwo ein Ansatz. Der hat jetzt dann natürlich keine Verbindung zum Smartphone, aber auch da kann ich mir irgendwie vorstellen, dass...
Doch, die wird doch bestimmt Bluetooth oder irgendwas haben oder noch nicht mal. So die per
das,
Kabel.
Das weiß ich jetzt nicht. Gut, das kann sein, aber ich meinte jetzt im Sinne von erweitertes Display. Mhm. Also, aber zumindest scheint da ja auch schon mal so ein Vibrationsalarm drin zu sein, wobei das erstmal wahrscheinlich nur zum Wecken sein wird. Aber was natürlich auch so ein Ding ist bei diesen ganzen Smartwatches, Batterielaufzeit. Ne? Und da bin ich auch mal gespannt. Also bisher musste die Dinger ja alle, keine Ahnung, jeden Tag bis eine Woche oder was auch immer laden. Ne? Und da könnte man ja auch sowas einbauen wie bei klassischen Uhren, dass die sich durch Bewegung einfach wieder aufladen. Ne? Mhm. Also weiß ich nicht, ob da für so eine Smartwatch mit Display die Bewegung ausreicht, um da den Akku, der da drin ist, auch wieder aufzuladen.
Ja, wahrscheinlich noch nicht. Aber das ist natürlich so eine Woche sollte so eine Uhr wahrscheinlich schon halten, bevor man sie gescheit benutzen kann. Also wir sind mal gespannt, was da jetzt dann noch so kommt. Also es ist auf jeden Fall, ich gucke mir gerade so ein paar Bilder an. Also zum einen, wie gesagt, das ist eine runde Uhr und man sieht da halt auch jetzt, dass da scheinbar Apps drauf laufen oder zumindest diese Apps sie als Display benutzen, wo zum Beispiel dann hier, irgendwie so ein Bezahldienst auf deiner Uhr einen Knopf aufblendet, wo du halt drauf drückst, um die Zahlung zu bestätigen oder sowas. Also halt immer Sachen, ja, aber ganz ehrlich, die kann ich auch mit dem Handy machen und dann möchte ich vielleicht lieber eine Uhr haben, die eben einfach nur eine Uhr ist und wo die Batterie eben auch wirklich anderthalb oder zwei Jahre hält oder sowas. Also
ja, gut, auf der anderen Seite, wir befinden uns ja jetzt gerade erstmal am Anfang dieser ganzen Ära Smartwatches und wenn man so zurück überlegt, wie waren die ersten Smartphones und wie sind sie jetzt? Da hat sich auch einiges getan.
Meine, interessant wäre natürlich irgendwann, wenn das Ding dann eben nicht mehr nur eine Ergänzung zu deinem Handy ist, sondern dein Handy mehr oder weniger überflüssig wird, weil du damit alles machen kannst. Wenn jetzt Sprachsteuerung und Sprachsynthese dann so gut funktionieren, dass ich vielleicht gar kein richtiges Display mehr brauche. Ich meine, bei Star Trek, wenn sie immer ihren Kommunikator da klicken, der ja eigentlich nur so ein kleines Zeichen am Revers ist, das ist ja schon nicht schlecht eigentlich.
Ja gut, das Display hast du dann irgendwann auf der Nase oder in deine Iris einimplementiert oder wie auch immer.
Genau. Also da wäre vielleicht dann auch die Smartwatch, dann hat sie auch ihre Daseinsberechtigung.
Ja.
wenn sie ja, wirklich smart ist. Und im Moment ist es halt aber eigentlich ein total doofes Ding, was einfach nur ein Display irgendwo darstellt. Nun ja.
Lassen wir uns da mal überraschen.
Genau. Also ich habe die letzte Google I.O. komplett geguckt und da fand ich es auch irgendwie ein bisschen cooler so. Also zum einen war diesmal wohl Larry Page gar nicht dabei. Ich meine, ich weiß nicht, wie es seiner Stimme geht oder so, ob das dann auch nochmal irgendwie wieder, es war auch gruselig, ihn da vor einem Jahr zu sehen.
Mhm.
Aber mit ihm? Der hatte doch so eine Stimmbandlähmung irgendwie und
ach so.
Der flüstert jetzt halt nur noch, was total gruselig irgendwie ist, weil er so eine ganz fiepsigen Flüsterstimme da irgendwie was erzählt. Also, ja, keine Ahnung, aber der hat halt eben eine offene Fragerunde am Ende gehabt und hat dann halt eben da auch seine Vision immer so ein bisschen gehabt und es klang halt schon ganz spannend immer so, was er erzählt, aber irgendwie, wie gesagt, diesmal gab es dem ja nicht. Ja, und es war halt alles, es war irgendwie unaufgeregt, ich weiß auch nicht, also
ja, ist halt die Frage immer, was erwartet man da jetzt? Und ich glaube, im Moment ist echt so eine Zeit, wo es jetzt nicht irgendwie die Riesenrevolution von irgendwas geben wird. Also weder jetzt bei Apple noch bei Android oder Microsoft oder was auch immer. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass da der super Knaller jetzt kam, wie irgendwie, was weiß ich, zu früheren Zeiten ein iPad oder ein iPhone oder was auch immer irgendwann mal recht revolutionär war.
Ja. Ja, also warten wir mal ab, bis es dann, ich glaube, es gab auch jetzt noch nicht eine Ansage, wann das Android wohl verfügbar sein wird und sowas. Warten, bis dann die ersten Geräte wirklich damit ausgeliefert werden. Und dann kann man vielleicht nochmal schauen. Vielleicht brauche ich ja dann mal eine neue Fernbedienung für mein Licht. Dann gibt es nochmal ein neues Android-Telefon.
Ja. Auch nicht schlecht.
So, und ich denke, also ich wäre dann damit durch soweit. Du hast sie eh nicht gesehen?
Nee, ich kann dazu auch nicht mehr sagen. Deswegen fand ich es ja gut, dass du ein bisschen was davon gesehen hast. Jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer und.
Du weißt zumindest, dass du nicht viel verpasst hast.
Ja, naja, gut. Es wird sich zeigen, wie viel für uns davon relevant wird und was sich da so zeigen wird. Mal gucken. Ja.
So, und dann nutze ich die Gelegenheit, dass jetzt die Leute, die es nicht interessiert, eh nicht da sind. Ist natürlich schade, dass ich das jetzt auch nur hier über FaceTime irgendwo zeigen kann. Also ich habe eingekauft in den letzten Wochen. Ja. Ich habe ja eine neue Passion für mich entdeckt. Und zwar habe ich, es fing ja auch alles mit diesen Podcast-Mikrofonen an und sowas. Und du hast ja auch selber jetzt erlebt, wenn man dieses Tor einmal aufmacht, dann gibt es dahinter eine riesengroße, bunte Welt, wo man ganz viel Geld ausgeben kann und wo man auch immer wieder auf der Suche nach den nächsten 5% irgendwo ist und sowas.
Ich hörte davon.
Und zum einen, ich meine, das kennst du ja, glaube ich, schon. Also ich hatte mir ja letztes Mal dieses Blue Digital Spark oder Blue Spark Digital oder wie es hieß, dieses Mikrofon geholt, wo Mario so netterweise gegengeklopft hat.
Hat es ja überlebt.
Ja, natürlich hat es das überlebt. Wäre auch traurig, wenn es das nicht überlebt hätte. Jedenfalls hat das ja den Hauptfokus, dass man es eben auch an iOS anschließen kann.
Mhm.
Und eben ohne weiteres Equipment irgendwie aufnehmen könnte. Man kann es auch am PC anschließen. Und ich hatte jetzt das genutzt, um einfach eben, ich habe sonst als Headset, wenn ich am PC, also ich spiele ja World of Warcraft, immer wieder so zweimal die Woche ein bisschen länger, wo man auch im Teamspeak irgendwo abhängt.
Ja.
Und habe sonst ein
echt, nutzt ihr noch Teamspeak?
Ja, wir nutzen da noch Teamspeak, kein Mumble. Auf jeden Fall habe ich da von Plantronics ein Duo Pro, glaube ich, heißt das. Das ist so ein Ding, das hatte ich eigentlich damals für mein Cisco-Telefon gekauft.
Mhm.
Habe dann damit immer mein Cisco-Telefon, als ich noch so ein bisschen Remote-Support für Webhoster gemacht hatte während des Studiums, da war es ganz nett. Hat halt, ist ein richtiges Callcenter-Mikrofon eigentlich. Du hast halt so ein kleines Sprechrohr und es gibt das entweder mit Nackenbügel, mit einem so ein Ding, dass du es dir ans Ohr dran klemmen kannst. Finde ich beides nicht ganz so bequem, gerade eben, wenn du es jetzt so 4-5 Stunden am Stück trägst und eben ganz normal so einen klassischen Kopfbügel und so nehme ich es jetzt halt. Halt allerdings nur so ein halber Kopfbügel dann halt im Endeffekt.
Na okay, so ein Teil habe ich auch von Plantronics auf der Arbeit.
Genau, das ist schon echt gut. Und da gab es dann halt eben so einen USB-Audio-Anschluss für. Den hatte ich mir dann mal irgendwann gegönnt. Der hat dann, glaube ich, damals 50 Euro gekostet. Und weil einfach dieses Headset so unglaublich bequem ist. Also ich habe dann eben folgendes Setup. Ich spiele über normale Lautsprecher, die normalen Game-Sound, und habe dann eben nur für Speech diesen Kommunikator aufgehabt. Da zum einen eine kleine Anekdote, lustig. Das Ding ist von 2004. Das ist mittlerweile wirklich 10 Jahre alt.
Oh.
Und ich habe schon einmal mir so ein neues Ohrkissen dafür bestellt gehabt. Da habe ich halt gesucht, das habe ich nirgendwo gefunden. Und hatte ich da irgendwie bei Plantronics mal eine Anfrage gemacht, wo ich das denn nachkaufen könnte. Und hieß es, ja, das ist nicht als Ersatzteil erhältlich. Ich schicke ihnen aber eins zu. Dann haben die mir eben eins geschickt.
Oh, ist ja nett.
Super, ne? Da war das aber auch erst 3 oder 4 Jahre alt. Da war ich das noch täglich benutzt, aber ist ein bisschen schneller abgegriffen. Jetzt habe ich es halt auch lange irgendwie in der Schublade liegen gehabt und habe es dann ja irgendwann erst wieder ausgepackt, als ich wieder angefangen habe zu spielen und so. Auf jeden Fall jetzt neulich habe ich auch wieder gedacht, so irgendwie fusselt das jetzt doch so langsam und löst sich auf. Ist jetzt nicht mehr so schön. Und habe ich einfach nochmal an den Support geschrieben, diesmal direkt meine Adresse mitgeschickt und die haben mir wirklich wieder eins zugeschickt. Für einen Teil, das ist ja nicht was schlecht. Ich meine, okay, das Ersatzteil kostet halt auch nur 5 Cent wahrscheinlich oder so, ja. Aber trotzdem, allein die Arbeit, die sie damit hatten. Und das Geile ist, sie haben das nicht in einem Briefumschlag geschickt, sondern das kam in einem Karton aus, ich glaube, es kam aus Ungarn oder so. Und war halt wie heißt das? Per DPD.
Ja.
Also es war ein Riesenkarton und da drin war dann wirklich dieses kleine, weiß ich nicht, 5 Zentimeter große drei, vier Zentimeter runde Schaumstoffkissen drin.
Aber auch nur eins,
natürlich. Ich habe direkt noch geschrieben, schickt mir doch mal vielleicht direkt 2 oder sowas. Nein, sie haben 1 geschickt. Ja.
Naja, aber immerhin, ne? Also.
Aber immerhin haben sie es geschickt, genau. Aber das war jetzt noch nicht so ganz optimal, weil ich dann eben immer ich hatte dann Audio vom Spiel und den Sprachchat getrennt und das war jetzt irgendwie nicht ganz so cool und dann hatte ich halt jetzt gedacht, okay, setze ich lieber einfach mal ein Headset auf, hab da dieses schnurlose 7.1 Headset von Sony genommen gehabt und hatte dann dieses Spark Digital Mikrofon genommen, um eben da mit zu chatten.
Ja.
Und das hatte mir also es ist ein bisschen rauschig gewesen irgendwie. Also ist jetzt nicht so schlimm, dass ich es dann zurückgeschickt habe, sondern eben für diesen Anwendungsfall, dass man es am iPad anschließen kann, finde ich es ja nach wie vor gut. Aber für jetzt so am Desktop mit einem Standmikrofon Aufnahmen zu machen, war es nicht ganz so geil. Und habe ich nochmal ein bisschen weiter geguckt und habe dann eins gefunden, was ich sehr schick fand. Und zwar es gibt von Blue das Yeti.
Ja.
Ist halt auch ein USB-Mikrofon. Und dann gibt es aber auch nochmal das Yeti Pro, was eigentlich genauso aussieht wie das Yeti, auch einen USB-Anschluss hat, aber zusätzlich noch einen Stereo-XLR-Anschluss hat. Das heißt, ich kann es erstmal genauso verwenden wie das Yeti, aber habe noch ein bisschen Luft nach oben, dass ich es halt eben auch an einem Audio-Interface anschließen kann und dann eben damit aufnehmen kann. Also hier siehst du als einziger gerade, lieber Michael, dieses komisch aussehende Blue Yeti Pro. Was ich daran ziemlich geil finde, also zum einen hat es genauso wie das Spark Digital die Möglichkeit, unten am Gerät direkt ein Headphone anzuschließen. Das heißt, es ist sowohl Aufnahme- als auch Wiedergabegerät. Und es hat halt auch eine direkte Monitoring-Funktion. Das heißt, ich kann auch da wieder selber mich permanent hören. Was ja wichtig ist, damit ich auch weiß, was ich überhaupt aufnehme und eben nicht plötzlich total über- oder untersteuert bin und die Aufnahme dann versaut ist. Also zum einen das. Nettes Feature und finde ich persönlich sehr wichtig. Und zusätzlich, gerade wenn man geschlossene Kopfhörer verwendet, weil man ja sonst sich so gar nicht hört. Und dann hat es halt eben 4 verschiedene Aufnahmemodis für die oder 4 Aufnahmemuster, wo man verschiedene Betriebsarten einstellen kann. Also zum einen hat es halt eben auch das, was für so Podcasting und Voice-Over und auch für diese Teamspeak-Geschichte jetzt am besten ist, nämlich einfach das Nierencharakteristikum, whatever, wo es eben
weiß, was du meinst.
Einfach nur den Schall aufnimmt, der quasi direkt vor ihm stattfindet und auch nur von einer Seite, also nur genau davon, wo ich auch reinspreche, was eben auch sehr geeignet dafür ist, um Umgebungsgeräusche möglichst rauszufiltern und eben dem, das, was man aufnehmen will, auch möglichst präsent und mit einer großen Bühne quasi aufzunehmen.
Ja.
Dann gibt es einen Stereo-Modus, wo es halt eben alles, was im 180-Grad-Radius vor dem Mikrofon stattfindet, quasi auch wirklich in Stereo aufnimmt.
Mhm.
Was da sehr abgefahren ist, ist, wenn du das vor dich stellst, spiegelverkehrt, und dann das Headset angeschlossen hast und quasi monitors mit einem geschlossenen Kopfhörer, weil was passiert, du hörst plötzlich alles spiegelverkehrt. Und wenn du dann halt so links neben deinem Ohr laut schnippst und du hörst es am rechten Ohr, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen befremdlich irgendwie. Also es konnte ich witzige Experimente mitmachen. Das hat es halt noch. Dann hat es halt eben auch einen Rundum-Modus. Das heißt, ich stelle es irgendwo in die Mitte. Wenn wir jetzt in einer Runde sitzen und podcasten würden, dann könnte ich quasi das Ding in die Mitte stellen und alles drumherum wird aufgenommen.
Ja.
Und es hat einen vierten Modus noch, und das ist, wo man quasi von links und von rechts reinsprechen kann. Von vorne und von hinten ist, glaube ich. Und das wäre so eben, wenn man eine Interviewsituation hat, wo man das quasi genau zwischen sich hält und dann eben einfach von beiden Seiten. Und das Coole daran ist, es wird auch als zwei separaten Spuren ausgegeben. Also es ist dann quasi links, rechts getrennt.
Mhm.
Was ich natürlich dann auch wieder nachher in Hardware irgendwo, in Software irgendwo verarbeiten kann und vielleicht dann auch den einen noch lauter oder leiser kriege. Natürlich habe ich da ziemlich starke Übersprecher trotzdem, also ist jetzt nicht so ganz isoliert wie jetzt mit einzelnen Headsets, aber ist schon ganz, ganz okay. Hat natürlich leider auch einen stolzen Preis.
Mhm.
Ist nochmal 80 Euro teurer, glaube ich, als das Yeti. Eben nur für diese Möglichkeit, dass man einen XLR-Anschluss hat, war es mir das aber wert, weil ich einfach damit viele, viele Sachen machen kann. Erste, was jetzt ansteht, und da freue ich mich schon richtig drauf, ist meine Freundin. Da wird wohl bald an der, jetzt sie hat gerade ein bisschen entsetzt geguckt, ich erzähle keine Geschichten über dich, keine Angst. Ist jetzt auch nicht direkt von ihr, sondern quasi der Schulchor.
Ja.
Da wird auch eine CD regelmäßig aufgenommen.
Mhm.
Ist natürlich alles so semi. auch von der, also da dürfen halt die mitmachen wollen und nicht die, die gut singen können und sowas, ja. Also keine Ahnung, der wie
Spaß
das.
Spaß steht im Vordergrund.
Spaß steht im Vordergrund, genau. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt da angeboten, doch die nächste Aufnahme da zu unterstützen.
Mhm.
Und muss mal gucken, wie viel Aufwand wir dann da betreiben werden und sowas, das mal dann aufzunehmen. Aber allein schon mit einem richtig guten Mikrofon das dann aufzunehmen, könnte schon da deutliche Qualitätssteigerungen bringen. Das heißt, das wird dann auch demnächst der erste Einsatz mal außerhalb von meinen vier Wänden werden damit. Und ja, mal gucken, vielleicht kann ich auch da mal einen Audioschnipsel irgendwo hier einspielen. Als irgendwann Rauschmeister. Als Rauschmeister, genau. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich dann vielleicht auch nochmal einzelne Gruppen nachher antreten lasse, einzeln, dass sie nochmal dann und so, aber mal gucken, wie lange wir das da spinnen wollen und wie gut sie das nachher anhören. Das ist das eine gewesen. Im Moment nutze ich es halt eben für. Genau, im Moment nutze ich es halt eben für mein Teamspeak. Ist natürlich ein bisschen over. Also, wenn ich dann da plötzlich mit meiner kristallklaren Stimme ins Teamspeak halle. Aber naja, ganz nett. Dann gab's wieder Geschenke. Und zwar ein Hipster-Kopfhörer für mich.
Hast du dir jetzt einen Beats gekauft?
Selbstverständlich habe ich mir keinen Beats gekauft, weil ich ja gute Kopfhörer gewöhnt bin. Und dementsprechend, genau, an der Stelle ein ganz kurzes Feedback nochmal zu diesem Sony-Kopfhörer, den ich bis zuletzt, wo ich jetzt leider einmal bessere Kopfhörer auf hatte und was man einmal gehört hat, kann man nicht mehr an, also what has been heard can't be unheard, genau. Und einfach jetzt mir halt schon auffällt, wo er seine Macken hat, und das ist halt ganz klar bei Musik, aber einfach für den Preis, also er hat ja glaube ich 120 Euro gekostet, und das, was man damit alles machen kann, du hast halt ein, also es ist ein Schnurloser 7.1 Kopfhörer, der hat ein Dolby und DTS Decoder drin, das heißt, ich kann per optischem Kabel da alles Mögliche dran anschließen und kann das dann eben wunderbar als Virtual Dolby Surround eben auf meinen Kopfhörer hören. Für Filme und für Spiele und sowas ist er halt auch wirklich super. Ist nach wie vor oder ist bequem auf jeden Fall. Der Akku hält ewig da drin. ist clever gemacht, weil du legst ihn einfach auf diese Sendestation, dann lädt er wieder auf und sowas. Also das Ding ist nach wie vor top. Und den hatte ich ja dann auch anfangs eben jetzt in Kombination mit dem Mikrofon benutzt, um da zu spielen. Das Einzige, wo er, wie gesagt, Schwächen hat, ist bei Musik und bei
Sprache?
Ja, und eventuell, je nachdem, was man damit macht, also in welchem, es ist halt kein Headset, es ist halt wirklich nur ein Headphone. Das heißt eben, in einem Spiel brauche ich immer nochmal ein zusätzliches Mikrofon. Wobei es auch da für 10 Euro von Zahlmann irgendwelche Mikros gibt, die man sich einfach nur irgendwo dran klemmt oder so. Also es muss dann auch nicht immer ein 200 Euro plus Mikrofon sein, um irgendwie Voice-Chat gescheit zu haben, sondern kann man ja auch mit entsprechend kleinen Anschaffungen schon ausreichend Qualität irgendwo haben. Und von dem her aber da auch nur nochmal, das Ding war wirklich eine Investition, die ich nicht bereut habe, und nach wie vor setze ich das Ding halt auch auf und spiele dann irgendwas damit oder so. Jetzt habe ich mir aber, weil ich auf der Arbeit immer, also du wirst das wahrscheinlich auch haben, dass du einfach schon mal so was runterprogrammierst oder was runter machst, wo du einfach in so eine Zone rein musst, damit du das kannst.
Ja.
Und das kann ich halt nicht, also ich bin ja da meistens bei dem einen Kunden in Metzingen, und da ist halt ein Großraumbüro, da ist es zwar relativ ruhig, aber du hast halt immer irgendwas und wirst irgendwie abgelenkt, und ich muss dann einfach Musik hören. Also Podcasts oder sowas gehen natürlich nicht dafür sowas, sondern einfach nur irgendeine Musik, und das ist dann auch bei mir so, dass ich dann völlig vergesse, dass ich da irgendwo auf der Arbeit bin. Also ich fläts mich dann da auch irgendwie auf dem Stuhl, und dass ich da nicht im Schneidersitz sitze, ist alles. Ja. Und wenn dann auch einer ankommt und mich irgendwie anspricht, und ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode, weil ich wirklich alles um mich herum vergesse und einfach nur da eben runterhacke. Und das funktioniert halt eben bei mir am besten, wenn ich mich irgendwie mit Musik ablenke. Und dann habe ich halt immer die Apple Earpods genommen zuletzt, die auch gut sind und auch bequem sind, auch über längere Zeit, aber dann doch irgendwann der Punkt kommt, wo sie einfach nicht mehr gehen.
Ja, und die schallen auch nach außen, habe ich festgestellt. Also wenn ich mache das ähnlich, und wenn ich dann da Musik höre und dann auch so laut höre, damit ich die anderen nicht mehr höre, kriege ich dann auf der anderen Seite aber Beschwerden, dass ich doch die Musik mal leiser machen soll.
Genau, und dafür könntest du dir auch ein nettes Täschchen von, genau, jetzt knuspert es nämlich. Also ich habe gerade die schicke Transportbox aufgemacht. Es handelt sich dabei um einen Kopfhörer von Beyer Dynamic. Und zwar einen relativ kleinen, der aber auch komplett auf dem Ohr aufliegt. Also der ist nicht, dass er ums Ohr rumgeht, sondern drückt halt leider so ein bisschen aufs Ohr drauf. Also ist dann auch wahrscheinlich nach 5 Stunden vielleicht auch ein bisschen unbequem, oder muss ich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber ich finde halt auch gerade als Brillenträger, jeder Kopfhörer ist irgendwo ein Stück weit unbequem. Also In-Ears tun irgendwann in den Ohren weh oder schallen nach draußen, On-Ears oder Over-the-Ears sind auch irgendwann wird halt alles unbequem. Das ist bei dem halt nicht anders, aber der hat einen wahnsinnigen Klang. Es handelt sich um den T51i. Es gibt den T51p, der ist komplett baugleich. Der Unterschied zwischen dem I und dem P ist nur, dass der I nochmal eine iPhone- oder iPod-Steuerung hat und ein kleines Mikrofon quasi hat, wie man das von einem In-Ear von Apple irgendwie kennt. Das ist also einfach da so ein kleine Fernbedienung am Kabel dran, mit dem du eben die üblichen iPod-Controls machen kannst. Und gleichzeitig ist da halt eben ein kleines Mikro drin. Das heißt, man kann damit dann auch telefonieren. Dadurch, dass sie ja geschlossen sind und over the ear und wirklich super gut nach außen hin abschotten, obwohl sie keine aktive Noise Cancellation, was ist das deutsche Wort dafür?
Geräuschunterdrückung.
Ja, Geräuschunterdrückung haben. Dichten sie halt unheimlich gut nach außen ab. Also damit hörst du wirklich auch bei leiser Musik deine Umwelt nicht mehr. Damit ist dann aber auch schwer zu telefonieren, weil du dich ja gar nicht mehr selber hörst und fängst dann halt eben an zu schreien. Aber grundsätzlich kannst du es eben machen, ne? Oder kannst sie halt eben auch, und das ist ja am MacBook ganz nett, dass du da auch so eine kombinierte Buchse hast. Das heißt, du kannst es daran anschließen und kannst dann auch das Mikrofon für FaceTime oder sowas direkt darüber nutzen.
Na, das ist super.
Also ganz nett, sehen gewöhnungsbedürftig aus. Es gibt Leute, die haben gesagt, sie sehen hässlich aus. Ich finde sie gar nicht mal so schlimm. Du guckst sie ja vielleicht gerade irgendwo auf Thomann an oder so.
Nee, noch nicht.
Wie gesagt, die T51P. oder T51i sind sie ja in dem Fall gewesen. Und klanglich ist es halt einfach echt eine Offenbarung gewesen. Also sowohl diese Kopfhörer, die wir jetzt für den Podcast immer nehmen, ich meine, da höre ich ja keine Musik mit, da höre ich nur hier die lieblichen Stimmen meiner Mitpodcaster. Also es war schon ein Aha-Effekt irgendwie, als ich damit das erste Mal meine Lieblingsmusik gehört habe.
Ja.
Und
ich glaube, ich schreibe Beyer Dynamic gerade wieder falsch, ich finde es nicht.
Dann suche einfach nach T51i, dann findest du es schon. Oder halt B-E-Y-E-R
und dann Dynamic. Na, ich guck mal. Bei T51p musste ich zuerst an Lenovo Notebooks denken.
Ja, stimmt. Ah, das ist die 5100er Serie, oder nicht?
Nee,
die, haben die auch nur
T-Serie.
Sind die auch nur zweistellig?
Und du bist sicher, dass es T51 ist?
Ah, selbstverständlich. Thomann, schick dir jetzt einfach den Link.
Das hilft natürlich
T51. Auch. T51. Ja, such doch einfach nur, oh. Wenn du einfach nur T51 eingibst, dann findest du den doch schon. Dritter Treffer.
Okay.
Aber ich schick dir natürlich gerne auch den Link. Ja, nicht so, als wären wir hier nicht in der Lage, auch mal so einen Link zu verschicken.
Bei DuckDuckGo finde ich als dritten Treffer toxische Wirkung von Alkohol.
Ja, dann klick einfach den Link los. Klick ihn. Tu es.
Na gut.
Tu es.
Ich habe ihn angeklickt.
Tu es.
Oh mein Gott, sind die hässlich. Nein. Spaß.
Nein, also sie gehen. Die sind halt relativ klein, also wie gesagt, sie sind auf dem Ohr aufliegend.
Mhm.
Und
ja, ich hatte letztens auch ein paar Kopfhörer ausprobiert. Es waren jetzt keine von Beyer Dynamic, aber auch On-Ear zum Teil. Und da muss ich sagen, die ich auf hatte, die waren mir doch eher unangenehm aufgefallen, weil sie halt schon irgendwie dann darauf gedrückt haben. Also da mag ich das eigentlich schon eher, das, was so ums Ohr herum liegt. Aber
ja, wobei ich setzen wir noch mal kurz auf.
Kommt dann vielleicht auch noch da.
Also sie sind schon relativ,
welcher es ist. Und
ich hoffe mal kurz, dass jetzt der Klang nicht völlig daneben ist, weil ich habe jetzt das Headset abgenommen. Ja, jetzt setze ich mal die auf. Also sie sind schon klar, sie drücken natürlich schon ein bisschen. Man muss dann gucken, wie man sie irgendwie platziert. Aber es ist schon einigermaßen bequem. Und du siehst jetzt halt auch, sie sind relativ klein. Trotz
ja, das
allem.
Stimmt.
Und oh, ich bin völlig übersteuert hier gerade gewesen. So, Hilfe.
Ja. Nee, also es sind natürlich nicht solche Wuchtbrummen wie jetzt hier unsere Podcast-Headsets.
Das genau.
Schon, also sehen schon etwas dezenter aus.
Genau, sind halt komplett Metall.
Mhm.
Und also echt ein bequemes Kissen, nett verarbeitet. Und ich werde mich jetzt demnächst wirklich trauen, sie im Büro aufzusetzen und bin halt auf die Reaktion gespannt. Also jetzt Montag ist es dann soweit. Ich hoffe nicht, dass ich mich da zum totalen Affen mache. Werde ich dann auch notfalls nächste Woche sagen, dass ich sie, übernächste Woche sagen, dass ich sie jetzt verkaufen werde. Ich dann da völlig, ja, Alternative wären halt natürlich irgendwelche Beats oder so, aber die sollen ja auch wirklich klanglich einfach mal scheiße sein.
Ja, scheiße wäre jetzt auch zu viel gesagt, glaube ich. Also
ja, so basslastig, dass du von der Musik eigentlich nichts mehr hörst. Ich meine, ich höre auch gerne mit ein bisschen mehr Bass, aber die sind jetzt, also hier kommt auch schon gut Bass bei raus, aber halt eben nicht so, dass das andere irgendwie verzerrt oder so.
Also es ist jetzt ja nicht so, dass das Beats irgendwie keine Kopfhörer herstellen könnte. Und
nächstes Mal diese Solo 2, also ich glaube, ich werde mir auch irgendwann mal Beats dazu noch holen, einfach um da zu wissen, wie sie denn wirklich klingen. Und wie gesagt, es ist halt eine Tür, die man aufmacht und man kann sich da auch lange mit beschäftigen und ist auch interessant, was man da alles dann lernt. Also zum einen hatte ich jetzt ja schon dann bei dem Mikrofon gerade so diese verschiedenen Charakteristika erzählt, ne, mit Niere und irgendwie Kugel und all sowas und Stereo und bidirektional. Und bei Kopfhörern gibt es nochmal auch die diversesten Unterscheidungen. Also zum einen gibt es natürlich dieses In-Ear, Ohr aufliegend oder Ohr umschließend.
Mhm.
Klar. Muss man sich dann halt auch überlegen, was jetzt für den Einzelnen da am bequemsten ist und je nach Anwendungsfall natürlich auch am geeignetsten ist. Mhm. Und dann gibt es nochmal geschlossen, halb geschlossen und geöffnet, also und offen.
Ja.
Und da kann man sich jetzt also auch erstmal nicht viel drunter vorstellen, bis man dann auch mal mehrere dieser oder verschiedene mal in der Hand gehabt hat irgendwie und dann eben auch mal das wirklich am lebenden Objekt irgendwie sich anschauen kann. Und da habe ich mir nämlich jetzt, also angefixt durch diese T51, habe ich jetzt nochmal den Vogel völlig abgeschossen.
Hast du denn noch was gekauft?
Und
oh mein Gott.
Ja. Und bin dann bei den T90 gelandet.
Gab es irgendwie in letzter Zeit Bonus oder sowas?
Nee, eigentlich nicht, aber ich weiß auch nicht. Es gab lange keine Apple-Geräte mehr oder so und irgendwie musste ich mal wieder meiner Kaufsucht,
überwinden.
Meiner Kaufsucht nachgehen, ja. Also bei dem Beyerdynamic T90, es ist so.
Die sind auch, ja schon richtig fett.
Die sind halt richtig fett und die sind halt auch so, dass man die definitiv nicht draußen aufsetzen möchte. Beziehungsweise
mit dem Büro auf.
In dem Fall auch gar nicht draußen aufsetzen kann, weil das ist mein erster offener Kopfhörer.
Mhm.
Also alle anderen, sowohl jetzt hier die Headset, die Podcast-Kopfhörer, als auch die T51, als auch der Sony-Kopfhörer, das sind alles geschlossene Kopfhörer gewesen. Das ist jetzt mein erster offener Kopfhörer. Und offen heißt im Endeffekt, die Eigenschaft, die der Kopfhörer hat, Außengeräusche abzuschließen.
Gerade den Preis gesehen.
Und der Thomann-Preis war noch, günstig eigentlich. Also es gibt die woanders auch noch deutlich teurer. Also das waren in Anführungszeichen Schnäppchen bei Thomann jetzt auch gewesen. Ja, also einfach offen, das heißt, Schall von draußen dringt nach wie vor ein, weil hier nämlich keine harte Plastik oder whatever Verschalung ist, sondern das ist wirklich wie so ein Gitter. Das heißt eben, wie gesagt, Schall kommt weiterhin rein. Man ist eben eigentlich nicht so abgeschottet von außen. Das heißt, wenn man angesprochen wird, dann hört man noch was. Man hört seine eigene Stimme noch relativ natürlich, wenn man jetzt irgendwie zusätzlich spricht. Aber natürlich dringt auch der Schall von drinnen sehr stark nach draußen. Und das ist wirklich sehr stark. Also wenn du die auf volle Lautstärke irgendwo im Büro machst, dann hat das ganze Büro was davon.
Ja, weil fast sie nach, schon Lautsprecher.
Ja, sie sind nach außen hin sind sie Lautsprecher fast genau. Es ist natürlich nicht ganz so laut, aber sie haben dadurch eben wohl ein sehr natürliches Klangbild, als wärst du wirklich irgendwo da drin und es ist schon auch wirklich richtig, richtig geil, was die für einen Klang haben. So, jetzt haben wir ja bei Kopfhörern drüber gesprochen, dass es da das eine mit eben hier, ob sie in-ear oder on-ear oder over-the-ear sind und ob offen, geschlossen oder halb offen oder halb geschlossen, wahrscheinlich je nachdem, ob man Optimist oder Pessimist ist, keine Ahnung. Für diejenigen, denen das halb, für den noch das Glas immer halb leer ist, für den sind die Kopfhörer auch immer halb geschlossen und für die anderen halb offen. Nein, keine Ahnung.
Oder auch andersrum.
Oder auch andersrum.
Je nachdem, was man lieber mag.
Ja, genau. Jedenfalls haben die noch eine letzte Unterscheidung und zwar ist das die Impedanz des Kopfhörers. Und da gibt es bei Beyerdynamic zumindest diese geringste Impedanz von 32 Ohm. Das sind dann eben auch diese T51 zum Beispiel. Ja. Oder alle, die ein P im Namen haben. Das ist nämlich immer für Portable, weil im Endeffekt 32 Ohm ein sehr, sehr, sehr geringer Widerstand für Kopfhörer ist und die damit auch eben ausreichen oder es für die auch ausreicht, wenn man sie eben an einem mobilen Zuspieler anschließt.
Ohne jegliche Verstärkung.
Ohne jegliche Verstärkung nochmal, genau. Und ordentlich Bums machen dann damit. Während für den professionellen Bereich gibt es dann nochmal diese 80 Ohm Geschichten. Ich glaube, unsere Headsets haben auch 80 Ohm, die wir haben.
Ja.
Das ist so eben für diesen professionellen Studioeinsatz irgendwo. Wenn es dann Richtung HiFi geht, hat Beyerdynamic 250 Ohm. Das haben jetzt diese Kopfhörer auch. Und darüber hinaus gibt es nochmal 600 Ohm. Das sind dann halt wirklich, da brauchst du dann auch einen richtig, richtig fetten Verstärker irgendwie, der dann auch nochmal einiges verschlingt und eben auch richtig eine eigene Stromversorgung braucht. Das ist auch nichts, was da mit Akku läuft oder so. Da brauchst du wirklich dann 220 Volt dran und so.
Und dann, also 600 Ohm habe ich bisher noch nicht gehört. Also ich wusste ja auch, dass es unsere auch mit 250 Ohm gibt. Aber ja, gut zu wissen.
Ja, also es geht bis 600 hoch. Und da ich jetzt diese Kopfhörer mit 250 Ohm nur, also die gibt es nur mit 250 Ohm, die T90, und ich wollte halt unbedingt mal einen offenen Kopfhörer probieren.
Ja.
Wollte einfach mal wissen, wie das so sich anfühlt, wie es funktioniert. Und der klingt am iMac okay, keine Ahnung, also es kommt schon noch was raus. Mhm. Und ich höre jetzt auch nicht, dass wirklich bei voller Lautstärke weil ich volle Lautstärke glaube ich gar nicht ertragen habe, dass er da wirklich unbedingt schlapp macht. Was mir halt aufgefallen ist, ist, dass der Anschluss am iMac schon ein kleines Grundrauschen noch so hat.
Okay.
Und da habe ich dann auch mal ein bisschen gesucht, was es denn da noch für schöne Spielereien gibt, und habe da gefunden von AudioQuest den Dragonfly 1.2.
Ach, das ist dieser USB-Stick, wo du mir gestern das Bild geschickt
hast. Diesen USB-Stick hier, genau. Aha. Der USB-Stick, der auf der einen Seite aussieht wie ein USB-Stick und auf der anderen Seite einen 3,5 mm Klinkenanschluss hat.
Hm.
Und da ist wohl einer der besten oder ein sehr, 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 sehr guter Digital-Analog-Wandler drin. Digital-Analog in dem Fall, also ein DAC. Und wird ohne Treiber im Betriebssystem erkannt und kann dann halt eben Musik wiedergeben. Ein besonderes Feature, was er noch hat, er hat halt nicht nur 44 Kilohertz oder so, oder 48, ja, sondern kann halt auch bis 92 Kilohertz hoch.
Ich sehe gerade deine Katze.
Du siehst meine Katze, ja. Ja, die hat mich jetzt lange in Ruhe gelassen, jetzt ist wieder, da ist aber der Kater, nicht die Katze.
Naja.
Ja, das ist ein Unterschied hier. Ja. Auf jeden Fall, damit schließe ich dann jetzt meine Headsets an meinem iMac an und bin jetzt relativ glücklich gerade. Und
zumindest heute Morgen.
Zumindest heute Morgen. Ja, es wird jetzt halt schon nochmal irgendwann ein geschlossener, größerer Kopfhörer dazukommen, weil ich, wenn ich den jetzt auf volle Lautstärke mache, eben auch kein anderer mehr im Arbeitszimmer irgendwas machen kann, weil es halt schon nervig ist. Und für Spielen ist halt schon noch okay, aber wenn ich jetzt laut Musik höre oder was, dann hören eben alle um mich herum auch sehr viel Musik. Und von daher überlege ich jetzt noch mir vielleicht, und das ist halt das Lustige, es gibt von diesem T90, da gibt es quasi das baugleiche Modell, den T60 als geschlossenen. Mhm. Und den gibt es eben als T60P oder als T60 HiFi. Und das ist halt natürlich wirklich richtig krank, den als Portable quasi zu bezeichnen, ja. Und das ist ja gerade gesehen.
Das man ist stellt schon sich so ein vor, richtig fettes Teil.
Ne, also er hat dann eben auch wirklich nur 32 Ohm Widerstand. Heißt der T60? Nee, T70, Entschuldigung, T70P heißt er.
Mm.
Der sieht dann wirklich genauso aus. Und das P steht in dem Fall wirklich für Portable. Also ich frage mich, wer das aufsetzt.
Draußen. T70P. Ja, wenn du auffallen möchtest, kannst du das machen. Nicht schlecht.
Aber das wäre vielleicht noch das letzte, was ich mir auch noch irgendwann mal dann nochmal dazu holen würde. Dann wäre ich aber auch voll ausgerüstet hier. Dann hätte ich für alle Anwendungsfälle den passenden Kopfhörer.
Dann hast du alle Variationen durch.
Genau. Ja, wobei ich dann da schon überlegen müsste, ob ich jetzt den 32 oder 250 Ohm nehmen würde. Weil ich natürlich mit den, also der 32er klingt, also ich kann beides wahrscheinlich irgendwo schon so auch anschließen, aber ist natürlich immer schön, wenn man noch ein bisschen Luft nach oben hat und weiß, dass man jetzt da nichts gerade überlastet oder so.
Ja,
also wahrscheinlich. Und den kann ich vor allen Dingen notfalls auch einfach am iPhone anschließen, wenn ich dann doch mal so arbeiten möchte. Also was zu dem Kopfhörer echt zu sagen ist, er ist wahnsinnig bequem. Ne? Also das ist schon, den merkst du wirklich gar nicht. Also auch im Vergleich zu denen jetzt hier, die ja doch irgendwann ordentlich Dampf auf die Ohren machen.
Mhm. Weil du jetzt schon wieder.
Ja, genau. Es wird da schon nach einer Stunde oder anderthalb echt warm drunter. Und das ist bei dem halt wirklich gar nicht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob dieses geschlossen und offen nochmal einen Unterschied macht, ob da auch wirklich dann einfach so, was die Belüftung angeht, das nochmal einen Unterschied macht. Aber ich kann nicht beruhigen.
Polster sehen aber sehr dick auch aus. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass die bequem sind.
Ja. Ist allerdings ein anderes Material als sonst bei denen. Bei uns ist ja dieses Velour immer, bei diesen, die wir jetzt auch haben. Übrigens ist mir neulich mal ein Kissen abgeflogen. Es ist so eine Arbeit, das wieder dran zu frimmeln. Ne?
Okay.
5 Minuten lang gebraucht. Ja. Und das ist echt so eine Geduldssache auch, weil dann fliegt es wieder runter und dann puckelst du wieder rum. Ja, also die Dinger sind halt echt super, super bequem.
Jo.
Ja, das war der Audio-Fu. Genau, und wenn man jetzt sich da mal, das ist natürlich schon alles immer Oberklasse gewesen auch und ich meine, es geht halt bis 1000 Euro hoch. Also man kann deutlich noch mal mehr ausgeben, wenn man möchte. Das ist dann so, weiß ich nicht, gehobene Mittelklasse oder sowas. Natürlich gibt es auch deutlich günstiger, sehr gute Kopfhörer, auch eben aus gleichem Hause. Und da gibt es halt eben den 770, den 880 oder 990. Habe ich auch dann immer gedacht, ja, was ist denn da der Beste? Wahrscheinlich der 990 oder so. Nein, ist einfach nur die Bauart, ist halt da der Unterschied. Also 990 ist geschlossen, 770 ist offen und 880 ist halt eben der halboffene. Und die liegen halt jeweils so um die 200 Euro, beziehungsweise zwischen 100 und 200 Euro, sagen wir es mal so, je nachdem, was man jetzt für eine Impedanz haben will und sowas. Also auch da kann man sich schon sehr schöne Kopfhörer mal gönnen, wenn man denn einfach mal, ja, eben nicht mehr mit irgendwelchen, und der Unterschied einfach zu irgendwelchen Gaming-Headsets, die sind natürlich schon von der Abstimmung her immer schon eher so für den Musikliebhaber.
Na klar.
Oder Podcaster.
Oder Podcaster.
Ja, du holst ja dieses, was du mir vorhin geschickt hast, ne?
Genau, wie ist das noch gleich? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas mit Kraken.
Genau, das war der Razer Kraken, so eine schöne Gaming, so ein schönes Gaming-Headset.
In Purple.
Ich würde eher Pink sagen, oder?
Ja, ich glaube, die Bezeichnung war zumindest Purple. Aber ja, ich meine, wir Männer haben ja eh nicht so die große Unterscheidung bei den ganzen Farben.
Ja.
Also Knallpink passt auch.
Das soll sogar ein relativ guten, relativ gutes Mikrofon haben, dieses Razer Kraken. Das ist halt natürlich, das ist ein Gaming-Headset und das wird halt eben für den Anwendungsfall auch super ausreichend sein und
wahrscheinlich, aber es ist echt hässlich.
Also ja, damit es auch in Schwarz. Nein, hallo, es gibt ja auch, in Schwarz. Also es ist ja nicht, dass das nur in Pink gibt oder so. Ja, da hatten neulich in einem Podcast einer erwähnt, dass er mit so einem 20-Euro-Headset irgendwie da aufnimmt. Und dafür hörte es sich verdammt gut an. Und dann habe ich auch mal da in die Kommentare reingeschrieben, was er denn da genau hätte. Und das war schon, das klang wirklich in Ordnung auf jeden Fall. Wenn man das mal einfach vergleicht mit dem, was wir hier so immer fahren. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kann man auch immer alles. Aber wir haben ja das Problem, dass wir einfach Apple verseucht sind. Und da muss man ja immer das Gefühl haben, dass man mit dem Besten, was man jetzt irgendwo haben könnte, anfängt direkt.
Das ist das Problem, ja. Immer das Beste kaufen.
Gut. Dann wirst du jetzt weiter dich in deine Bücher vertiefen.
Ja, genau. Ich muss für morgen noch einen Vortrag zum Thema Motivation bei Auszubildenden vorbereiten.
Ach je.
Und die Motivation steigt bei mir auch immer mit dem Ablaufen der Zeit. Und deswegen mache ich mich da jetzt erstmal weiter ran.
Aber da bist du doch noch relativ früh dran im Vergleich zu dem, was ich mit dem Herrn Gräfe da durchgemacht habe manchmal. Also das der absolute Rekord, ja, war ja, dass man eine Ausarbeitung, die man schreiben muss, die mindestens 40 Seiten haben muss oder so, dass man die in der Nacht vor der Abgabe schreibt.
Meinst du die Diplomarbeit?
Nein, die Diplomarbeit weiß ich gar nicht. Ich habe ja einmal ein Seminar
mit ihm zusammen gehabt. Ich glaube, da hat er 4 Tage vorher angefangen oder so.
Okay, ja, also eine Seminararbeit einmal, die wurde in der Nacht davor geschrieben. Oh Mann, Kater, du bist echt blöd, ne? Ist der in das USB-Kabel reingesprungen hier?
Tja.
Was leider keinen MagSafe-Anschluss hat.
Nimmt da keine Rücksicht drauf.
Ist aber trotzdem rausgeruppt worden. Jedenfalls wurde in der Nacht die Seminararbeit geschrieben. Und aber auch, sie musste am gleichen Tag noch präsentiert werden. Das heißt, im ersten Block, wo dann noch vorlesungsfrei war, wurden dann die Folien gemacht.
Ja.
Und In der Mittagspause davor wurde dann mal eben schnell durchgegangen, wer denn jetzt welche Folie macht. Das heißt, ich habe Folien präsentiert, die ich vorher noch nie gesehen habe.
Ja, da zeigt sich dann, ob du das kannst oder nicht.
Ja, ja, und das war, da hatten wir aber auch so ein bisschen Glück. Das war halt, wir waren als Dritter dran.
Mhm.
Und der Erste hat fürchterlich um den heißen Brei rumgeredet und fürchterlich die Zeit überzogen und sowas. Und der Professor konnte es schon nicht mehr hören, einfach nur. Er hat den auch unheimlich zusammengefaltet vor versammelter Mannschaft.
Was jetzt auch eher zweifelhaft ist, okay.
Ja, was auch zweifelhaft ist und was aber, ich sag mal, mein Stresslevel jetzt nicht unbedingt nach unten befördert hatte, sondern wo ich schon gedacht habe, okay, das war ja eigentlich gar nicht schlecht, was der gerade erzählt hat, und der hat hier gerade den Einlauf seines Lebens gekriegt. Oh mein Gott, was sollen wir gleich machen, ja? Dann kam der Nächste, und da war das war auch so semi und so, ne? Und dann haben wir schon gedacht, oh mein Gott, so. Und dann halt angefangen und gesagt, okay, jetzt sind wir ja schon ein bisschen über die Zeit und ich denke mal, ist jetzt allen ganz recht, wenn wir auch versuchen, jetzt alles ein bisschen besser auf den Punkt zu bringen und uns ein bisschen kurz fassen. Und der Prof dann auch direkt, ja bitte, bitte. Ja? Ich meine, alles in die Waagschale geworfen, was wir hatten. Und ja, und dann hier, ja, könnte man natürlich jetzt auch noch mehr zu erzählen, aber ich denke auch, das reicht jetzt so, und die Folien eben schnell durchgegangen und so, und dann nachher irgendwie eine 1,7 gekriegt oder so. Und wenn wir als Erster dran gewesen wären, dann wäre das das krasse Gegenteil geworden. Also, naja.
Ja, manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu, ne?
Ja, richtig. Von dem her. Ja, schön.
Na, ja.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Schreiben deiner Ausarbeitung, deines Vortrags, und morgen natürlich bei beim Vortrag selbst.
Ja, ich bin relativ gut im Thema durch mein Studium schon, und von daher passt das. Ist jetzt nicht ganz
ist so tiefgängig. Wofür ist das denn jetzt?
Thema. Das ist jetzt gerade für meine IHK-Ausbildung, also Train the Trainer, und da halte ich einen Vortrag vor Ausbilder-Anwärtern, also die gerade ihre Ausbildung machen zum Ausbilder.
Mhm.
Und da geht es um das Thema Motivation bei Auszubildenden, was jetzt auch schon relativ eingeschränkt wurde. Also es geht im Prinzip nur um intrinsische und extrinsische Motivation. Was heißt das? Also entweder motiviere ich mich durch die Sache selbst, oder ich werde von außen durch Noten oder durch Geld oder was auch immer motiviert. Ne? Mhm. Das noch ein bisschen ausgeschmückt, und dann ist es das aber auch schon wieder.
Okay, und also du machst eine Train the Trainer Ausbildung, oder du machst, also, oder du trainst gerade schon die Trainer, oder?
Nee, also ich werde gerade selbst erstmal zum Trainer ausgebildet.
Um dann die Trainer zu trainieren, oder um dann zu trainieren?
Um dann zu trainieren.
Also okay, also sprich, du machst gerade weil wie heißt das, was dir davor? Train.
Also die Fortbildung heißt erstmal Train the Trainer, und was ja letztendlich bedeutet, dass ich zum Trainer ausgebildet werde.
Gut, ja.
Dann selber wiederum Seminare dann als Trainer halten zu können.
Genau, also wo du dann aber nicht wieder Trainer ausbildest.
Dafür muss man auch nochmal wieder eine gesonderte
Ausbildung. Weil du hattest nämlich einmal geschrieben, deine Train the Trainer Ausbildung, und das ist ja quasi so doppelt gemoppelt gewesen.
Ja,
dann hatte ich
schon
nämlich jetzt gedacht, du würdest da eher so quasi einen Schritt davor jetzt gerade noch das dann sogar machen. Okay. Dann, Spaß, viel Erfolg, und in 2 Wochen bestimmt, oder wir legen mal eine Sommerpause ein, weil jetzt auch Mario im Urlaub ist.
Ja, ich würde mir ja wünschen, euch dann wieder in versammelter Mannschaft zu hören. Und,
ja, oder auch vor Ort zu sein. Vielleicht bist du noch mal in Bielefeld dann demnächst, oder?
Ja, das wird, glaube ich, bei mir erst wieder im August was. Oder Ende Juli frühestens, weil bis dahin bin ich unter Dauerstrom.
Ja, wobei, das käme ja sogar hin, weil nächstes Mal wäre ja der
13.
Genau.
Also in 2 Wochen, und genau, dann wiederum der 27.
Da, und am 27. ist Mario, glaube ich, aus dem Urlaub wieder zurück.
Ja. Ja, ich weiß ja nicht, wenn ihr eine Sommerpause macht. Dann, ja,
Sommerpause, mal eine Folge auf jeden Fall mal vielleicht. Dass wir jetzt einmal so einen Monat Ruhe hatten.
Ja, ist ja jetzt auch thematisch vielleicht gerade so ein Sommerloch.
Genau, wie man an heute gemerkt hat. Aber ich musste ja heute unbedingt noch ein bisschen produzieren, weil ich jetzt ja für Auphonic im fantastischen Freemium-Modell jeden Monat Geld abdrücken muss.
Gut, das muss man jetzt auch ausnutzen, ne?
Ja, richtig. Ich kann jetzt keinen, deswegen, es tut mir auch total leid, Michael, aber du musst noch 2 Stunden durchhalten.
Nee, das wird leider nichts.
Ich habe für 5 Stunden bezahlt, für 9 Stunden bezahlt, also da müssen
wir. Du kannst ja auch noch gerne ein bisschen weitermachen, aber dann würde ich mich jetzt ausklinken.
Jo, ja, mach's gut. Wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit und ich würde einfach mal sagen, bis in einem Monat.
Genau. Wir hören und sehen uns vielleicht auch wieder.
Adios.